Ja, heute ist der Mika.
Heute ist der Matthias.
Dann sind wir zum Bünd und Knöpfle. So jetzt sind wir da in Dornbirn.
Yes.
Im sogenannten Rossstall. Für mich fast ein Heimspiel als gebürtiger Dornbirner.
Ja, ich als Olds gebürtiger.
Bin ein paar Mal da vorbeigefahren und nie da hinten gesehen. Wir begrüßen heute den Jodok Batlok. Hallo Jodok.
Servus miteinander.
Schön, dass wir da sein dürfen. Jodok, wie geht's da?
Mir geht's super. Bin gespannt, was da für uns zukommt heute Abend.
Weil in welchem Kontext erwischt man dich? Wir haben vorher kurz geredet, du bist ja eigentlich schon fast Richtung Urlaub unterwegs. Der Podcast gut perfekt gelegen, weil du hast ja nichts mehr zum Tour vom Urlaub.
Genau, also ich bin froh, dass ich heute Nacht nicht mehr, oder heute Abend, Nacht ist übertrieben, nicht mehr länger schaffen muss und meinen Kopf eigentlich ein bisschen frei machen kann. Bin ja schon ziemlich gut durch mit meiner To-Do-Liste, was ich tun muss.
Darf man fragen, wo geht es um in Urlaub?
Ja, Sizilien mit meiner geliebten Frau. Die hat Geburtstag nächste Woche und da werden wir uns ein bisschen abseilen und Sizilien unsicher machen.
Das heißt, wenn die Folge rauskommt, können wir eigentlich schon gratulieren. Deswegen alles Gute.
Alles Gute.
Wie heißt sie?
Manuela.
Alles Gute, Manuela.
Alles Gute, Manuela.
Grüße von Bünd und Knöpfle.
Mhm. Lass die feiern.
Genau, ich hoffe, du hast ja gefeiert wie der Jodok gestern. Psst. Vielleicht magst du, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob wir das kurz skizzieren sollten.
Sicher.
Woher war es, beziehungsweise dein beruflicher Werdegang war, weil du hast doch schon ein bisschen was, hast du, glaube ich, schon erlebt.
Ja, also ich bin schon ein paar Mal umgezogen in meinem Leben, ich glaube 14, 15 Mal oder so, glaube ich. Aber bin jetzt schon seit 20 Jahren Storebierer mit einer Unterbrechung in Berlin. Also ich bin ein Bezauer, Weldar. Sei klassische Weldarmatura, Tanzkurs, Mopedführerschein, alles dabei. Bin Ministranzer gewesen, Bürgermeistersohn, und das ist natürlich ein guter Grund, um da so schnell wie möglich flüchten, wenn man 18 ist. Und bin dann in der Schweiz, hat da Informatik, Elektronik zuerst studiert, ja. Dann Karlsruhe Informatik studiert, dort meine Doktorarbeit angefangen, wo ich dann abgebrochen habe, und seither Unternehmer. Und da könnte ich jetzt ganz lange reden, aber ich bin eigentlich seither eigentlich Unternehmer und habe verschiedene Firmen aufgebaut seit dort.
Sogenannter Entrepreneur.
Entrepreneur.
Was sind wir überhaupt noch Unternehmer? Entrepreneur ist doch viel, ist doch das neue jetzt, Unternehmertum.
Wenn ich, ja, Unternehmer. Unternehmer.
Schon, oder? Ja. Hast du irgendwas lieber, Entrepreneur oder Unternehmer, oder ist es eigentlich, man ist Kopf gekatscht, aber...
Ich sage, wenn ich da miteinander rede, sage ich, ich bin Unternehmer, Entrepreneur.
Oder? Echt, oder?
Ja.
Okay.
Coole Definition nämlich. Englisch, relentless pursuit of opportunities, regardless resources controlled. Und das heißt...
So schaut's aus.
Genau.
Das ist im Prinzip ein Facility Manager.
Auf gut Deutsch, dauernd ziehst du irgendwelche Chancen. Aha. Und derner rennst nach und die nutzt du, und es ist dir total egal, was du zur Verfügung hast. Ob du jetzt sagst irgendwie, hey, ich will das machen, und es stört dich nicht, ob du das zur Verfügung hast, um das machen. Und von dem lässt du nicht stören. Das ist eigentlich so diese englische Harvard-Definition von Entrepreneur. Und das taugt mir wohl, weil mir das ziemlich gut charakterisiert, glaube ich.
Wenn du sagst Harvard, du warst ja auch an der Harvard Business School, oder?
Ja, das ist eher ein kurzes, also es ist schon länger gegangen und ich war vor Ort gewesen. Und ist für mich das erste Mal im Leben gewesen, wo ich ganz viele Sachen bestätigt gekriegt habe von hochoffizieller akademischer Seite, wo ich schon dran geglaubt habe vorher. Also es ist interessant, wie es ganz viel um Business-Ethik gegangen, um wie man unternehmerisch und Entscheidungen trifft. Und das ist ganz unkonventionell anders gewesen, als wie man das Vorarlberg bisher eigentlich gewonnen gewesen ist und eher wie ich es gemacht habe. Und das ist total mindblowing gewesen, die Erfahrung dort. Ich mache da so Case-Based Learning. Das heißt, die hin zu Anwendungsfällen von tatsächlichen Firmenentscheidungen. Und dann kommt da meistens die Firma hier, wo das betroffen hat. Also ein Beispiel ist gesehen, ihr kennt alle beim iPhone der blaue Punkt auf Google Maps, wo man gerade dran ist. Hat es eine Firma hier, ich glaube Skyhook Wireless hat die Kasse, und die hat das System damals erfunden hier. Und dann hat der erzählt, dann ist so, hat man Tonbandaufnahmen gehört, Und hey, Bärm hat Steve Jobs auf Mailbox aufgekriegt, hey, das ist Steve Jobs, hey, Interesse, der was die Firma macht. Und er, ja klar, Anrufbeantworter löschen, ist ja irgendwie fake, gibt's ja nicht. Und dann halt zwei, drei Tage später hat der sich das überlegt, vielleicht ist doch was dran gewesen und hat halt die Nachricht auf Archiv wieder geholt und angerufen, ist es tatsächlich der Steve Jobs gewesen. Und dann hat er halt die Geschichte erzählt, wie das gegangen ist. Und dann ist Pause bei der Übung. Und dann sieht man, so, jetzt sind wir morgen in das Meeting vom Steve Jobs, mit dem Steve Jobs. Da dahinter hinter einem Ordner mit ungefähr 20 PDF-Dateien von der Bilanz von der Firma, was die Patente sind, was ihre Herausforderungen sind, wie Apple gerade da steht und wir bereiten darüber vor und wir gehen das Meeting mit dem Steve Jobs hier. Dann hast du dir das überlegt mit anderen Unternehmern, mit anderen Entrepreneurs, was du da tun würdest. Und hast gesagt, okay, wir machen das so und so. Und dann ist rausgekommen, also gut, das Meeting ist dort angesehen. Er hat gesagt, ja, ist ein bisschen lame, was ihr macht. Hat Steve Jobs gesagt, ja, wir würden das gerne schon mal anschauen. Vielleicht tun wir das irgendwo so ein billiger iPod ein, aber ja, war so nicht sicher, aber tun wir mal. Dann haben sie also ein Gerät gekriegt, wo sie programmieren, dagegen programmieren müssen. Es ist so eine schwarze Schachtel gewesen und man hat nicht gewusst, was da drin ist. Also kleiner Spoiler, das ist ein iPhone, das erste iPhone gewesen, was da drin gewesen ist. Und die haben das programmiert und haben alle gemeint, okay, es sind halt für irgendwelche iPods und Sachen und es ist halt geil gewesen, dass sie Apple als Kunde gehören. Und dann ist diese WWDC, diese große Apple-Konferenz gewesen, ich bin Auditor gewesen, also das war die letzte Steve Jobs Konferenz, wo ich auch eingeladen gewesen bin, andere Geschichte. Und dann sind die der vierte Reihe geguckt und die anderen da sie der Chef Google guckt, der Erik Schmidt und die anderen, und sie denkt, irgendwie ist ein komischer Platz von mir da. Und dann irgendwie da, Bühne auf, iPhone, Google Maps, blauer Punkt da. Und sie, what the fuck und crazy. Und Google total pisst, weil Google hat die ganze Zeit gemeint, das ist ihre Location-Technologie da gewesen. Das heißt, jedenfalls hat man von der kleinen Firma, das ich da, Google hat man nicht genommen. Und nachher hat Apple der gar nichts gezahlt und der hat wirklich total einen Rip-Off gemacht von der Skyhook Wireless Firma. Und man hat in der Geschichte, und jetzt da im Schnelldurchgang erzählt her, sind alle wieder so Pause gewesen, wo man sich überlegen müssen, wie tue ich jetzt, wenn ich das Skyhook Wireless Boss bin, wie reagiere ich da mit Apple? Und nachher ist eigentlich rausgekommen, hey, ja, edgy badge, am Ende vom Tag ist gar nichts rausgekommen. Und die Firma hat eigentlich nur Lawsuits gegen Apple geführt und sind irgendwelche Patentanwälte schlussendlich gekauft und hinter Geld über Patent, also über Anwaltskosten gemacht gegen die Apple-Kämpfe und die Firma ist einfach verreckt und darum immer so ein blauer Punkt, wo
lokalisiert. Und es kostet.
Und genau. Und ja. Zum die Brücke schließen, das sind so Geschichten gesehen, wo einfach mega ist und dann kommt halt der Chef der Firma hier in die Klasse in Harvard und du kannst mit dem reden, kannst mit dem eine Bierle trinken und der erzählt dir das. Und in der Zeit, in meinem Lebensabschnitt, wo ich da gewesen bin, und ich eigentlich voll in der Welle mitgeschwommen bin. Wir sind ja unser Headquarter, ist du in San Francisco gewesen von der letzten Firma und da bist du halt Teil von dem Club gewesen und das ist eine super gute Erfahrung gewesen, ja.
Eine schnelle Frage noch, Studentenväter hat es auch hier?
Nee, das ist total boring, weil du echt? Da hast so diese Dorms, also du laufst da im Studentenwohnheim dort.
Hat
das Studentenwohnheim ist glaube ich eher so wie im Mellaro im Internat, Kloster, wo man jetzt nach dem 10 Uhr muss und kein Alkohol am Campus und das Lied löschen und halt da laufen normale Studenten oder? Und da kommt halt, du kannst als Ausländer kannst du dort sein. Also so Bierpong und so Sachen immer eher, denn
Silicon Valley gespielt. Aber war das dort so klischee-mäßig, das Silicon Valley mit wie sagt man, work hard, party hard?
Ja, Vollgas. Und auch so sehen und gesehen werden und Grill, Barbecue, Party in Palo Alto mit, keine Ahnung was, Cisco Geschäftsführer und Rooftop mit Einladungsliste und Lobster und irgendwas. Also hat es ab und zu schockiert. Nicht jedes Mal, muss man ganz klar sagen. Viel ist da einfach ewig lang im Flügelhocker in einem richtig schlechten Airbnb schlafen, wo ein Tor vom Vollbesitzer der da liegt und Nudeln im Topf klöbert. Aber auch viele schöne Momente.
Aber das gehört dazu irgendwie, oder? So, dass du beide Seiten irgendwie dort abgreifen kannst, oder?
Ja. Ja,
in dieser wilden Welt des Silicon Valley, oder?
Ja, was halt schön ist, in meinem Beruf, oder wenn ich das mache, ich kann das auch mitnehmen. Ich habe noch andere Freunde, die in einem Corporate-Job arbeiten, die müssen halt umfliegen in ihre Business-Meetings und fliegen die wieder zurück. Und wenn sie sagen, wir haben auch gesagt, ja, hey, Lake Tahoe, da haben wir gehört, da gibt es so einen richtig guten Powder. Wir sind am Wochenende da, wir nehmen unser Mietauto, fahren da 4-5 Stunden durch die Bank und gehen halt den Lake Tahoe Skifahren und kommen dann wieder. Und so Zeug kannst du tun und musst du auch tun, weil ja, das sind einfach einige Erinnerungen, wo wir jetzt noch geblieben sind und wo halt cool sind.
Ja, wie schafft man es da nicht die Bodenhaftung zu verlieren? Also weißt du, gibt es da, ist es die Vorarlberger oder die Wälder Bodenhaftung, die da dann schlussendlich ja runtergekippt hat? Waren Momente da, wo du gesagt hast, jetzt rückblickend,
Ja, also das.
Es ist schon außergewöhnlich, oder? Wenn man in so Momente hat, Steve Jobs auf so einer Convention ist mit den eingeladen, da passiert den Sache irgendwie, geht es den schon ab, oder? Also im positiven Sinne, meine
ich. Ja, also ist echt, du hast da, glaube ich, ein gutes Gespür, wo du da eine Frage hast. Also das Thema Bodenhaftung, das ist für mich so ein Permanenz-Thema. Das ist da jetzt, wenn ich mich über mich selber reflektiere und auch mit anderen Leuten rede, weil ich arbeite mit einem Coach auch schon länger Zimmer, wo das für mich die Bodenhaftung nicht zum Verlieren jetzt ganz, ganz wichtig ist, wo auch von meinen Eltern mitgekriegt her, wo teilweise für mich schon fast zu limitierend ist, was man in Vorarlberg da eigentlich sieht. Und ich glaube, man könnte ab und zu Bodenhaftung ein bisschen mehr verlieren. Auf der anderen Seite ist die Erkenntnis, dass die Probleme von den Leuten ganz universell sind. Also ob ich jetzt in meinem Wohlstandslevel bin und mir überlege, jetzt irgendwie, boah, jetzt hätte ich noch gerne ein Gravelbike oder nicht, oder muss ich das 3 fahren, das sind ja da 2, ist es dort halt, okay, jetzt haben das Carbon irgendwas Ding und möchte was anderes, oder ich habe eine Yacht und dann, das heißt, wegen dem sind die Leute nicht glücklicher, oder wegen dem sind sie nicht bessere Freunde. Und ich sage dem Level, wo wir da dran sind, was willst du nämlich? Und wenn du das realisiert hast, dass ich mit jemandem, der von außen wirklich angesehen ist, Zimmer hocke und sage, nein, ich möchte mit dir gerne duschen. Ich bin froh, wenn ich da dran bin. Und nee, ich brauche das gerne nicht. Ob ich jetzt da eine Firma her, wo 10.000 Mitarbeiter hat und das Ding, oder ob ich meine Sache mache und ich habe halt meine 20 Leute, ist für mich genauso okay. Und dann ist es, glaube ich, total einfach, zum sagen wir mal, da nicht abgehoben zu sein.
Faltet da die, weil du gesagt hast, diese Business-Ethik, fällt das dort auch drunter rein? Wird das auch denn dort gelehrt, dass man dann sieht, okay, in dieser Business-Ethik geht es darum, dass du aber nicht abgehoben bist und Geld aus, oder zu viel Geld
ausgibst. Rip-offs machst schon. Und
genau, also, ja.
Da gibt es ja so unterschiedliche Business Schools und da gibt es so die, wo eher die Finanzhaie sind und die, wo eher, sagen wir mal, ethisch hochwertiger sind. Und das hat mich total überrascht. Also es ist dort auch gesehen, zum Beispiel, wie erziehst du deine Kinder, es war für die ganzen Leute, ich habe relativ viel Geld, sagt Johanna, was tue ich, dass meine Kinder nicht versaut sind, wie verhalte ich mich, dass die trotzdem gute Menschen werden. Oder auch im Business, du darfst nicht alles tun, was du kannst. Und zum Beispiel ein Begriff ist so slippery slopes, wo du siehst, du operierst schon in einem, es ist nicht schwarz und weiß, du hast ganz viele Grauschattierungen, aber irgendwo kommst du an einen Punkt, wo es anfängt, so ein rutschiger Weg zu sein. Also wie wenn du jetzt im Berg läufst und der kleine Berg ausläufst, ist okay, aber wo es steil und schlüpfrig wird, läuft du da nie an, weil du kannst dich auf die Nase holen. Und das ist doch das, wenn du so, du hast als Firma alle Entscheidungen, wo du sagen musst, boah, tun wir das jetzt wirklich oder nicht, weil Ethik ist nur dort spannend, wo es anfängt, Graubereiche zu sehen, weil alle sagen, logisch, du sollst nicht stellen, logisch, du sollst nicht Ding machen, aber wo fängt die Stelle an und wo hört die Stelle auf? Und wie definierst du, was du dort an tust? Und das sind eigentlich so ganz viele unternehmerische Fragen, die dort gestellt worden sind. Und darum ist für mich eigentlich dieses Stöbern von Ethik in diesen Graubereichen das Spannende.
In welchen Graubereichen, also Graubereich zum Beispiel Steueroptimierung oder so Sachen oder für was von einem Graubereich?
Kannst eigentlich alles nehmen. Nimmst du Ehrlichkeit, wo fängt Lüge an, wo ist Wahrheit da, was ist Falschaussage, nimmst du das Beispiel Kurz-Untersuchungsausschuss. Wir haben diesen, ist der Mika bei dem Podcast dabei gewesen. Siehst du, ja, aber dass der Matthias so da gewesen ist, lässt du weg. Und das ist ja keine Lüge, aber es ist eine Falschaussage, weil wir sind nicht bloß, neben dem Mika da gewesen, muss dazu sagen, weil es ist relevant, ist oder da gewesen. Mhm. Okay, ist das jetzt eine Lüge? Ist das eine schlimme Lüge oder ist das da? Und das kannst du mit allem machen. Und auch Stellen, wenn man gesehen hat, mir gefällt dort zum Beispiel auch die buddhistische Definition super gut und das heißt do not take the ungiven. Also nimm nichts, was dir nicht gegeben wurde. Das heißt, das ist so eine kleine inverse Definition und wenn du überlegst, dass du jetzt nimmst, muss ja nicht einmal irgendein Gegenstand oder was sein, was dir nicht gegeben worden ist, dann ist das aus der Sicht schon nicht okay. Und halt das sind genau die Punkte. Und auch für jetzt, für meine jetzige Firma, für Trilli, wo es um CO2-Zertifikate geht, wo es um die Integrität geht, da haben wir ganz viele solche Fragen, wo Graubereiche sind. Und wir haben da eben auch ein Ethikboard etabliert bei uns, wo wir genau solche Sachen diskutieren und durchmachen.
Aber ist nicht oft auch Ansichtssache, wie du eine Sache einordnen willst, positiv wie negativ? Also ich kann doch in einer Sache das Negative sehen, wie aber auch vielleicht was Positives, obwohl es vielleicht genau dieser graue Bereich wäre.
Ja, ja.
Oder ist? Also was spielt man?
Also das ist alles subjektiv, oder? Muss man sagen. Ist alles. Also ja, das macht die Sache nicht einfacher, dass der so wieder unterschiedlich von Person zu Person ist.
Ja, aber das zwei Metrile haben wir noch. Aber was mich interessiert, wo hast du gespürt, dass du eigentlich ein Unternehmer bist und kein Angestellter oder ein Arbeiter? Jetzt gibt es da was Besonderes, wo du sagst, das war so ein was, also hast du das schon immer gespürt?
Ja, also
schon immer, oder?
Ja, also ever. Also no chance, ich habe mich auch, ich glaube, ich bin für Realpraktikum oder so Sachen oder auch später, zwei Jahre lang bin ich am Anfang als Angestellter da bei StudiVZ gewesen, aber ich habe mich nie als Angestellter gefühlt. Also ich habe mich auch so, hat man dann mal gesehen, hier, dir ist so gleich, wer über dir Chef ist. Also das ist von dem her, bin ich unemployable, weil mir das eigentlich gleich ist, wer über mir Chef ist. Da bin ich schon ziemlich unabhängig von dem, was ich tue und wie ich denke.
Kennst du die VZ?
Natürlich, das ist im Prinzip Facebook.
Ah ja, das war
echt. Nur halt, ja. In Deutsch halt, oder?
Da bist ja denn, aber bist du nicht nur auf Einladung in die Kau, am Anfang?
Ja, es hat ja Schüler-VZ hier, dort hast du einen Schüler- oder Studentenausweis haben müssen. Ein Schüler-VZ, Studi-VZ und mein VZ. Und ohne Immatrikulationsbescheinigung hast du bei Studi-VZ nicht anmelden können. Und das hat halt so ein bisschen so Fear of Missing Out hat das erzeugt. Ja. Und das ist crazy Zeitung gewesen, ja.
Ja, war schon ein User. Und dort hast du auch aus dem Nähkästchen geplaudert, dass im Hintergrund schon einiges nicht so Schönes abgelaufen ist bei StudiVZ, oder?
Ja, also wir sind das größte Bundesland Deutschland, 16 Millionen User, das heißt, wir haben eigentlich 16 Millionen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner gehört und da passiert alles, was bei 16 Millionen passiert. Die gute Sache, die schlechte Sache, Leute, die verloren gehen, Leute, die vergewaltigt werden, Perle, die sie findet, Leute, die sie ewig lang nicht gesehen haben, also Schatten- und Sonnenseiten vom Ganzen. Und du bist ja, hast schon Verantwortung als Plattformbetreiber, das hat man damals noch nicht so gewusst, weil das sind die ersten Plattformen gewesen. Also wenn da jemand irgendwie Lisa 16 zum Geburtstag kurz dahin ladet auf Sylt und dann geht das viral und dann kommen irgendwie 20.000 Leute und die Bahn muss Sonderzüge einführen und Flurschäden entstehen im Bereich von 200.000 Euro und man muss erfinden muss, wer ist jetzt da verantwortlich, dass es da irgendwie viral gegangen ist. Das sind die allerersten Events von so Flashmobs gewesen und da hat es noch keine Regeln und keine Gesetze und so dafür gegeben. Und ja, also dort hast du uns als Geschäftsführer bist du dann halt dort auch verantwortlich für so Sachen.
Das finde ich ja das Witzige auch. Ich sage, wenn man Mark Zuckerberg anschaut, ich meine, ja, okay, wie seine Geschichte, wie er zu dem gekommen ist und so weiter, das war ja auch nicht gerade alles fair, aber wird ja immer im Großen und Ganzen als böser Mensch so betitelt, weil halt viel Schlechtes passiert auf Social Media und gefördert wird und schlechte Rollenbilder, viel wird stigmatisiert und so. Wie würdest du, weil du aus deiner Erfahrung aus, wie würdest du sagen, kann man eine Plattform überhaupt jemals im Griff haben können, wenn man so viele Leute hat, die da angemeldet sind? Da kannst du ja gar nicht. Ich sage jetzt, wenn der Redakteur, wie heißt das? Redakteure, oder wo
Moderatoren.
Moderatoren, ja. Meine ich, genau. So viele Leute kannst du ja gar nicht anstellen, dass du das kontrollieren kannst, oder?
Mal, das kannst du auf jeden Fall und das musst du eigentlich.
Sure.
Also die Verantwortung haben sie. Und diese Gelddruckmaschine, wo das ist unverantwortlich, wie die damit umgehen. Auch wie sie mit dieser Optimierung auf Dopaminausschüttung und auf Retention von Usern und Klickverhalten blödsinn, die Leute verblödend. Und also dort hätten die, dort müssen meiner Meinung nach diese Plattformbetreiber wesentlich mehr Pflicht genommen werden. Und klar, man kann das auch nicht outsourcen, man kann nicht irgendwie von Philippinen jetzt irgendwie die Hardcore-Moderation-Leute machen, wo die dann alle wieder in psychologische Behandlung müssen von dem ganzen Schrott, was sie von der Menschheit sehen. Also das ist schon ein total dunkles Kapitel von deiner Plattform. Aber man kann auch responsible Plattformen machen. Die sind halt nicht so viral. Das ist jetzt ein Punkt, wo ich definitiv glaube, dass die Regulation von so Sachen wichtig ist. Und dass die EU tut das schon, tut sich auch teilweise schwierig, aber die Vorreiterrolle gefällt mir schon gut, wo man da eigentlich hinnimmt.
Mhm, absolut, ja.
Und das ist schon das, was uns als StudiVZ gekillt hat. Also wir haben uns diese Gesetze alle heben müssen. Und sind darum nicht so viral gewesen, also wie auf Facebook. Und jede Woche beim Bundesdatenschützer einen Termin gehabt. Und wir haben nicht die Leute einladen dürfen, nur wenn du einen Kontakt auf dem Telefon hast, sondern hat extra zustimmen müssen. Wir haben nicht die Leute in Fotos taggen können, wer könnte es sein. Wir haben diese Vorschläge nicht machen können. Und damit haben wir nicht mitheben können mit dem, was die Amerikaner ohne Rechtsgrundlage tun können.
Die haben im Prinzip drauf geschissen, oder? Die haben einfach gesagt, du, wir machen und fertig, wir sind in den USA und wir machen einfach.
Und das ist so, oder? Ist da Elon Musk mit X, das ist ihm einfach wurscht. Das ist ihm einfach Schnurz. Und dann zahlt er halt wieder mal ein paar 70, 80, 100 Millionen Strafe und.
Gott schon.
Ja.
Ist doch kein Problem. Hast du kein Geld, Matthias?
Eben. Absolut. Absolut.
Also, in welchem Auto bist du da?
Ja, nur mit dem schlechteren.
Ach, mit dem Lambo.
Ja, genau.
Mit dem Skoda. aber was hast du konkret für Meinung von Social Media und Co.? Das ist so ein bisschen zweischneidig, oder? Auf der einen Seite ist es nicht so ideal, hast du jetzt gerade gesehen, man hat schon eine klare Position, glaube ich, diesbezüglich. Auf der anderen Seite, ja, irgendwie.
Also,
zum Lüterreichen brauchen wir es doch irgendwie.
Es ist schon Fluch und Sünde und ich glaube, dass der und aber auch Nutzer, weil es ist da und damit muss man sich damit auseinandersetzen. Und mit uns das auch wieder mal schon zum kleinen zwischendurch mal durch Timeline scrollen und schauen, was da passiert. Und ich habe noch viele Freunde, wo ich so connected bin. Aber ich schätze mich als sehr disziplinierte Nutzerin und wenn es auch irgendwie zu viel wird, dann deinstalliere ich die App auch mal für einen Monat oder so. Und ich habe auch schon, ich glaube, dass ich für mich selbst einen Umgang damit gefunden habe, wo okay ist, wo ich auch sehr darauf achte, Selbstdarstellung, ich will nicht auf diese Likes ausziehen, die ich kriegen könnte. Ich überlege mir, ich bin da auch eher bescheiden im Sinne, ich will jetzt da nicht protzen und auch schon das Bild am anderen her. Aber da gibt es viele Leute, wo, sagen wir, diesen Medienkonsum, der Umgang mit dem nicht so geschafft hat und wo ganz viel produktive Zeit für unsere Menschheit einfach vernichtet wird. Und das könnte man schon positiv auch machen.
Also einmal das Zeitmanagement auf der einen Seite und die Verdummtheit. Ist ja auch so, dass viele Leute Content, und das ist ja das, was mich persönlich immer so aufregt, ist der Content, der da teilweise verbreitet wird. Und gut, deine Tochter ist jetzt älter, aber ich habe einen Kindergarten, die Kleine wird jetzt 3, der Große ist jetzt 9 geworden, der fährt gerade in das Thema rein. Und da bin ich täglich konfrontiert mit der Thematik, YouTube und Co., was da teilweise daherkommt, wo du echt als Papa überlegen musst, wie kann ich da die Erziehung gut machen und diesen Umgang irgendwie gut mitgeben auf der einen Seite, weil ich muss ja auch authentisch bleiben, ich kann nicht das Verurteilen verbieten, wissen wir beide, also nee, wissen wir alle, oder?
Das geht nicht.
Verbot ist das Schlimmste, weil dann machst du es dann sowieso und ich bin da schon eher der Offensive, was ich tue, lieber hol ihn rein und genau, versuch es offensiv zum erläutern, aber ja, das ist schon nicht ohne. Vielleicht noch kurz, wie alt warst du dort bei StudiVZ, dass man da so die
Zeit... 35, also ich bin jetzt 50er. Da war es vor 15 Jahren, gewesen, um die 35 bin ich dort gewesen, schätze ich. Ja.
Und danach ist das Thema Comic Create, oder?
Also das Größte, ich bin ja Technikchef gewesen, ich bin ja nicht der Marketingchef gewesen, ich bin ja nicht Verkaufschef gewesen, ich bin dafür verantwortlich gewesen, dass das Werk läuft und das ist halt echt durch die Decke gegangen. Also wir sind dort da... jede Woche hat man neue Server kaufen müssen und in eine Rack hier stecken und das Netzwerkkabel und neue Festplatte hier, weil man einfach so viel Daten gehabt hat, dass man fast mit Festplatte kaufen nicht hinterher nachgekommen ist. Und halt, wir haben 1000 Server gehabt, das ist ohne nicht Cloud, das hat doch Cloud nicht gehabt. Wir haben dort das erste Gehversuche gemacht, um das auf Cloud migrieren und ich kenne von dort ohne der Werner Vogels, das ist der Technikchef von Amazon, also vom Jeff Bezos die rechte Hand, mit dem habe ich ohne per Du einfach schaffen können, weil wir auch so ein großer User gewesen sind, wo auf Cloud irgendwie migrieren hat will. Und dort ist mir klar geworden, dass dieses Speicherthema ein riesengroßes Problem ist, weil da ich mir, also Kohle ohne Ende, meine Festplattenrechnungen, wo wir da gemietet sind, sind 600.000 Euro im Monat gewesen, was wir dort ausgehen.
Abartig,
ja, das vergisst du. Das echt abartig gewesen. Und dann haben wir eine Firma gegründet, wo ein System entwickelt hat, um diese Speicherung skalierbar, günstig machen kann.
Aber dort
aus also das ist das sind Mitarbeiter mitgekommen, wo mit mir bei StudiVZ gearbeitet haben. Und wir haben einen Kunden gehabt, das ist eine Berliner Firma gewesen, die Search Metrics sind die gekostet, die haben ganz viel crawled, also die haben alle Links gehabt. Und da hast du so SEO-Tools machen können und die haben eigentlich das halbe Internet und Twitter crawled und gespeichert gehabt.
Die gibt es ja nach wie vor noch.
Ja, die gibt es nach wie vor. Und von der habe ich mir eigentlich das erste Backend von der Storage da bootgehört. Und dort haben wir dann eigentlich Creator erfunden gehört, ja.
Wahnsinn.
Geil, oder? Mhm. Ja, dann ist es ja ziemlich abgegangen. Wobei auch dort außer, und das haben wir eingangs im Vorgespräch gehabt, Thema Fehl und in Klammer Entscheidungen, das ist ja auch nicht ganz ideal ausgegangen. Oder?
Nee, also das ist
ja, oder du hast ja auch, sorry, jetzt bin ich ins Wort gefallen. Nee. Nein, sorry. Nein, es ist aber nicht ganz gut ausgegangen, beziehungsweise das Thema mit dem Schwarz-Weiß-Grau und so weiter, hast du ja dort auch gemerkt, dass das, naja, Vertrauen.
Also jetzt mit dem Abstand ist das eigentlich, muss ich auch sagen, bin ich zufrieden und glücklich, wie es gelaufen ist, weil es mir ermöglicht hat, auf einem weißen Blatt ohne große Verpflichtungen und Vorbelastungen was machen. Also ich sage mal, hat mir auch gewisse Entscheidungen abgenommen und ich muss mir gerne die Frage stellen, hätte das so gemacht oder nicht. Das heißt, dass von anderen Leuten für die Entscheidungen getroffen werden, hat im Nachhinein auch große Vorteile. Und darum würde ich auch jetzt sagen, wenn ich auch wüsste, wie das alles ausgelaufen ist, ich würde das genau nochmal so machen. Und es gäbe vielleicht ein paar Punkte, wo ich jetzt im Nachhinein anders abbiegen würde, wo ich getäuscht worden bin, wo ich mich jetzt nicht mehr täuschen lassen würde, wie jetzt auch geschieden worden. aber in Summe ist das eigentlich eine super schöne Erfolgsgeschichte gewesen. hin und ich sage, okay, ich habe bei den Olympischen Spielen teilgenommen, gewonnen habe ich nicht, aber du bist trotzdem Olympiateilnehmer gewesen und wer weiß, es gibt nicht genug Rennen, es gibt noch ein paar Olympiaden, wo man dann ohne dann zum Gewinn kommen kann.
Ja, sonst hätten wir jetzt nicht da hocken in dem Moment und den Podcast machen, genau. Wenn die Situation wahrscheinlich nicht so gekommen wäre, wie sie gekommen wäre, aber das klingt jetzt alles so romantisch irgendwie. Ich glaube, so der Weg dahin, jetzt auch zu heute, war ja nicht immer so, wie soll ich sagen, so mit Licht beflutet vielleicht oder auch mal so, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich echt nochmal aufstehen, weil Trilli, und da komme ich aber so spannend in den Bogen zu Trilli, weil da bist du ja dann auch, ich sage mal, über Umwege zu dem gekommen, weil ihr den Club auch so eine gewisse Lehre auch gehabt hast danach, oder?
Also das ist jetzt sehr klein frisch, weil ich habe die Geschichte gerade auch letzthin jemandem ein klein erzählt, wo auch das Gefühl hat, dass ich ein clean down und dann haben wir ja mal erzählt, so wie tief businessmäßig und so kann es wirklich runtergehen und war eigentlich, oder ist da schon das Feedback gesehen für meine Frau, die gesagt hat, ja, jetzt so tief runtergeht es sicher nicht mehr, weil du kannst irgendwie früher umkehren. Also so ein Down ist definitiv gesehen gegen das Ende von StudiVZ. Das ist so ein kleiner Pattern, dass diese Enden eher mühsam sind und auch bei Create das Ende, es ist schon mühsam gewesen. Also die Story ist 20.04. Ich habe gerade nachgeschaut, 2020 ist das gewesen. Und wir haben sogenanntes Termsheet gekriegt. Der Termsheet ist Bedingungen, unter denen ein Investor sich bei deiner Firma beteiligt. Das ist von einem... Also ich muss jetzt auch ein bisschen überlegen, was ich sagen darf, was nicht. Ich habe mich auch bei gewissen Sachen verpflichtet, um da nicht erzählen, aber gewisse Sachen kann ich erzählen und das möchte ich auch gerne tun, weil ich glaube, dass man da auch einiges daraus lernen kann. Jedenfalls haben wir dort das Investmentangebot über 20 Millionen Dollar. Das ist eigentlich fast noch nie da gewesen, eine Größe für so ein Technologie-Startup, wo im Vorarlberg und so gesehen. Und das ist die unterzeichnete Vereinbarung gewesen. Und wir sind zur Feier des Tages Summer Business Class von San Francisco mal geflogen. Ich bin 65 Mal hin und her geflogen in den letzten 15 Jahren und 3 Mal davon Business Class für Gabriel jetzt vermeiden oder vielleicht ein bisschen mehr, aber man fliegt da immer Holzklasse und voll mühsam und mit 1,93 Meter ist das schon eher, das ist nicht so Champagner und Ding, sondern es ist zäh.
Nicht so wie bei Wolf of Wall Street.
Ja, genau. Mit Cokes und Ding.
Und Begleitung, genau. Und Service.
Und es wäre auch dabei gewesen, dass wir einen gewissen Teil für unsere Anteile auch schon mitverkaufen können. Das ist so üblich, wenn du das nach 5 Jahren oder so gesehen. Und dort hätte ich privat auch eine schöne Summe vom Tisch nehmen können, so als Zwischenergebnis. Und das hätte dann schon gut da um die nächste Phase aufzubauen. Und dann ist das, und dann hat man angefangen, diese Verträge auszuschaffen, weil das ist eher komplex. Also du zahlst da die gegnerische Anwälte, die diese Gegenvertrag macht, und das waren halt so schon nur 110.000 Dollar für eine gegnerische Anwaltskosten, um diesen Investmentvertrag zu ausschaffen.
Wahnsinn.
Dass man so eine kleine Dimension hat, wie sie das abspielt. Und dann ist das platzt, dieses Investment. Aus verschiedenen Gründen. Da müssen wir vielleicht einmal andere Folge so machen, das, was dort, weil dort sind auch im Nachhinein ein paar Sachen rausgekommen, die ich halt nicht gewusst habe. Und wir sind da gestanden. Und ich gewusst, wir haben jetzt noch Geld bis Ende September. Es ist jetzt schon Oktober, Mai. Es ist April, Mai. Es ist Corona. Man kann nirgends mehr anfliegen. Es war der komplette Lockdown und das Craziness. Ich wusste nicht am Anfang, wie hart das dort der Corona gesehen ist. Und wir haben echt nicht gewusst, wie wir tun. Müssen wir alles zutun. Wir haben fast 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Und hinter schon eine gewisse Verantwortung oder einer ganzen Leute gegenüber. Und wenn du, sagen wir mal, in Corona-Zeit irgendwie so viele Leute auf die Straße setzen tätest, das wäre dort nicht gerade richtig lustig gewesen. Und dann haben wir halt auch nach Optionen überlegt, wie können wir die Firma weiterbringen? Wie schaffen wir es, dass das überlebt? Weil wenn ich eine ganz große Identität her mit den Firmen, die ich begleite, Firma ist Firma und der Zweck ist die Firma. Und dass die überleben kann, auch ohne mich, dass die, das ist der Augensystem, wo nicht der Jodok-System ist, sondern das ist das Firmasystem. Und da sind die eigenen Befindlichkeiten, das sind auch halt hintanzustellen, auch selbst wenn man da sehr prägend dafür ist. Und mir hin halt jemand erklärt, der gesagt hat, hey, ich übernehme die Verantwortung, dass man da Geld auftreibt, dass man das weiterführen kann. Aber ich möchte noch Entscheidungen treffen können. Das ist ganz klar Pay-to-Play, sagt man dem. Wer zahlt, schafft auch. Und da ist schon eine Bedingung gewesen, dass es so einen neuen Geschäftsführer gibt. Also ich bin auch wieder Technikchef gewesen. Ich bin zuerst Gründer und Erfinder gewesen. Dann bin ich Technik gewechselt. Der Christian hat das übernommen. Und dann hat man gesagt, es braucht auch eine neue Geschäftsführung, weil er das offensichtlich nicht angekriegt, dass das passt, da braucht man so jemanden. Und das ist mir dann dort eigentlich ziemlich gegen den Strich gegangen, wie das gelaufen ist, wie man die Person ausgesucht hat. Und ich habe mich dann aber eigentlich damit abgefunden, dass ich sage, okay, ich schaue, dass ich da mein Bestes dazu beiträge. Aber das ist eigentlich der Anfang vom Ende gewesen. Und dort ist es wirklich dohu wa bohu gegangen. Und ja, so habe ich mich mal gefunden. Ja. Wo ich laufe abends am Treffen und auf einmal ja, kommt Passwort bei meinen E-Mails, funktioniert nicht mehr, denke mir, hey, du Ding, was nicht rät, bis ich dann halt drauf komme, okay, Passwörter, Schlüssel ausgewechselt, keine Chance mehr, behusser. Und ich kann mir aussuchen, gehe ich einen Rechtsstreit mit der Firma hin oder nehme, was man mir angeboten hat, unterschreibe Zettel A und unterschreibe Zettel B und 4 Stunden zum Überlegen, was du tust.
Wahnsinn.
Und das ist ja was, wo bei dem Little Talks Podcast als in Klammer Fail, Klammer zu, Entscheidung vielleicht als Learning mitnimmst, wo du sagst, das würdest du so nur bieten lassen. Und ich glaube, ja, die Zeit des Nachdenkens würdest du dort glaub, bewusst gehen, egal ob man da jetzt, wie sieht man so schön, das Stuhl auf Brust.
Genau, und das ist die Lektion, wenn jemand der Knaller am Kopf hat und sagt irgendwie, du kannst A oder B entscheiden und übrigens, ich meine es gut mit dir, unterschreib B.
Logisch.
Dann siehst du nein. Ja. Und wenn da jemand einmal abdrucken, ja, dann ein Ding, aber ja. Das ist halt auch wieder, aber du musst ein paar solche extreme Situationen her, dass du das wieder lernen kannst. Das kann man dir vorher 1000 Mal sagen. Und es wäre auch, wer weiß, es wäre am Ende vom Tag so nicht viel anders, außer kommen vielleicht. Es hat vermutlich so sein müssen. Aber das ist eigentlich, wenn ich das Learning Zimmer fasse, ist das schon auch Learning. Das andere, was ich auch noch rausgefunden habe, ist eigentlich auch ein total schöner Moment, weil mein Geschäftspartner, der Christian, mit dem arbeite ich schon seit 17 Jahren zusammen. Zuerst bin ich sein Lieferant gewesen, dann ist der mal unser immer zusammen in der Firma gewesen. Er hat einmal investiert gehabt in eine Firma von mir. Dann haben wir Zimmer gegründet, dann ist es auseinandergegangen, jetzt sind wir wieder zusammen. Wir haben dort dann auch ein Jahr lang kein Wort miteinander geredet und ich bin echt sauer gewesen auf ihn. Und er scheinbar auf mich, aber dass wir, wo wir das wieder aufgerollt sind und nachher irgendwie ein paar Monate später immer doch wieder irgendwie Zimmer geschafft. Also es ist schon so ein bisschen so eine Business-Scheidung und wieder Heirat gewesen. Aber dort bin ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen reflektierter, wo ich auch besser verstanden habe, was jetzt, sagen wir mal, auch in anderen Bereichen gelaufen ist. Und was ich damit zeigen will, ist, dass es so gut tut, um solche Situationen im Nachhinein einmal irgendwie auseinander zu dividieren, weil, ja, wenn du irgendwas 7 Jahre lang dein Herzblut hier steckst und dann fühlt es sich auch so, wenn das Herz aus der Brust rausreißt und dann huckst du am Berg rum und musst zwischendurch einfach schrölen. Das ist der Trauer, der da ist und das ist da okay und selbst wenn ich das weiß, ist es so. Also, sagen wir, hast ein Haustier, du weißt, irgendwann stirbt das Haustier und es ist furchtbar und sagst, boah, ich möchte keine Katze mehr, weil das ist immer so furchtbar, wenn Katze nicht mehr da ist. Trotzdem sind die Momente, wo du da hast, halt trotzdem gut. Und ja.
das ist ja im Prinzip auch als Entrepreneur, du hörst ja nicht auf zum Lernen, oder? Persönlich nicht, genauso wie auch in der Businesswelt einfach. Da musst oder bist ja im Prinzip privilegiert dazu, zum auf die Schnauze fallen, bis das Learning halt klar herrscht, oder? Würdest du sagen, du bist schon sehr weit oben, das nimm in die Scheiße tapsch, oder würdest du sagen, das wird nach wie vor immer noch ein Teil von meinem Lehrer sein?
Ja, voll.
Die Scheiße gehört dazu.
Nee, das ist da halt oben bei Trilli. Am Anfang haben wir Trilli neu gegründet und es sind dann auch viele Sachen anders gekommen, wie man gemeint hat, oder? Am Anfang habe ich auch mit der Eva Zimmer gearbeitet, die von der Arbeiterkammer ist. Ich glaube, sie ist auch schon im Podcast gewesen bei euch. Und das ist dann auch in eine andere Richtung gegangen und wir haben das dann auch wieder in eine andere Richtung bügen müssen. Und das heißt, du gehst immer gewisse Pläne in und dann funktioniert der Plan nicht und dann musst du wieder anders abbügen und du richtest es nachher wieder. Also das ist schon das, dass man diese Verwerfungen, was es da teilweise gibt, wieder richten muss. Also ich glaube, das ist gerne gut, wenn man da irgendwelche so einen Ballast hat. Aus dem Create-Umfeld gibt es schon ein paar Sachen, wo noch irgendwann zum Regeln sind, zu gegebener Zeit. Aber das ist dann, wenn die Zeit dafür reif ist.
Und, aber wie, weil du gesagt hast, so, das Herz wird rausgerissen und der Brüller steht vom Berg. Wie hast es denn du wieder geschafft zum Aufstehen, zum da rauszukommen? Hast du dich da stark mit dir selber beschäftigt? Diesen Moment hast du da diese innere Stärke gehabt, um Sachen mit dir selber auszumachen? Hast du da Unterstützung gehabt?
Also ich bin gut im Vergessen. In schlechte Sachen vergessen bin ich richtig gut. Ja. Das ist da, ich muss den alle wieder, meine Frau hat ein brutales Gedächtnis, ich neige dazu, zum Sachen verherrlichen und das Gute mir zu erinnern und bin dort vielleicht eher ein bisschen naiv, das hilft sicher. Und ich habe dort da schon mit einigen Leuten habe ich auch mehr darüber geredet und du gehst so Sachen wieder vor und zurück und denkst, was habe ich anders gemacht, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen. Und mir hat dort eigentlich schon, sagen wir mal, Natur und Bewegung und Sport ist dort eigentlich mein Escape Path gewesen, was das angegangen ist. Und was schon auch cool ist, wenn man so wirklich, ich genieße so teilweise ein bisschen, wenn du so total groggy im Tal der Tränen bist, weil irgendwie denkst du, den tunkst du teilweise fast eine kleine ärgere Scheiße, weil du denkst, okay, jetzt geht es denn irgendwann nicht aufwärts. Also der Moment, wo du merkst, man kennt das, du bist so auf dem Cannabis, so fast die Kleine, die selber hingemümmelt und warst, okay, viel schlechter kann es eigentlich nicht mehr werden, jetzt lass ich mir Kleine leider und nachher geht es wieder weiter. Der ist eigentlich ziemlich genug gegangen und ich habe halt das große Glück, ich habe jetzt da finanziell keine große Sorge machen müssen, weil ich aufgrund von einer Konkurrenzklausel nicht für andere Firmen arbeiten hätte dürfen. Dadurch habe ich auch eine gewisse Zeit lang Entschädigung gekriegt, wo ich mir einfach die Zeit nicht mehr können zum tun, was ich will. Und ich habe mir auch gedacht, hey, wenn du so nicht so viel mitnimmst, was du erhofft hast, wer hat das Privileg zum sagen, jetzt bin ich 48 oder irgendwas, ich muss ein Jahr lang kann ich mir überlegen, was ich tue, bin gesund und Ding da. Und ja, das sind wir wieder bei einem relativen Vergleich. Ja. Und auf einem weißen Blatt starten. Es ist eben das Beispiel auch schon genannt hier. Dann habe ich aufgetaucht in den Kalender und dann habe ich zwei Termine hier. Im April Mundhygiene und im September habe ich zugesehen, dass ich bei einem Lunch vom Rotary Club Mittagessen mal einen Vortrag habe. Und das ist mein komplettes Jahr gewesen. Ich habe sonst keinen Termin im Kalender gehabt, außer Geburtstag und so Sachen. Und dann denkst du dir irgendwie schon so, okay, scheiße, was tue ich jetzt mit meinem Lehrer? Und ich habe mir denke, das Schlimmste, was passieren kann, bin ich halt irgendwie gut bezahlter Angestellter bei irgendeiner Firma und viel schlimmer kann nichts passieren.
Ja, ja, und da warst du ja viel in der Natur unterwegs, denn, oder?
Ja, da bin ich schon viel unterwegs.
Und dort ist ja auch das Thema nachher mit Trilli. Und darum probiere ich die Geschichte zum so zu führen, weil das, was jetzt Trilli schlussendlich war, heute, war ja damals schon auch irgendwo was, wo dann zu dir kommst, wo du gesagt hast, ja, irgendwas da mit dem Wald müssen wir anstellen, mit dem Waldbesitzer, da müssen wir irgendwas müssen wir noch machen.
Ja, also ich bin dort schon viel in der Natur unterwegs gewesen. Ich habe 150.000 Höhenmeter in diesem Jahr habe ich gelaufen, der Fahrrad gefahren.
Also nur? Und,
nur?
Ja. Das ist völlig normal, oder?
Ja. Ich bin ja im Holzer, ein ganz guter Freund von mir. Der Hannes, der hat da Wald und der tut da mit der Burschaft und bei dem bin ich alle mitgegangen, kleines Holz. Das ist schon so mein Ausgleich gewesen, weil diese Spannbreite tut mir das Spannende, zum wirklich Böchse jetzt San Francisco sind und auf irgendeiner Tech-Konferenz sind und dann kommst du und dann siehst du am nächsten Tag, ja, du gehst mit das Holz und dann gehst halt, holst im Stadelmann, holst ein Brötel, dann nimmst du einen Landjäger und einen Käse mit und dann fährst du mit dem Traktörle da eine Kehlekuh, musst vielleicht eine Schneekette montieren und dann hat man nichts, was mit Harvester oder Ding, sondern einfach mit dem Traktor, mit der Sollwender, vielleicht der Sollbändle und dann hat man da halt ein oder zwei Baumstämme, wo man für Feuerholz oder wenn man im Stahl was Trabu muss man ein paar Balkensäge haben. Und es ist eigentlich total nicht skalierend und es ist eigentlich eine totale Draufzahlerie im Sinne von Stundenlohn und irgendwas. Aber du bist da dumm, du hast so ein Kaffee, Schraubkannenkaffee mit einem Gaskocherle, machst dann Kaffee, erst den Landjäger, erst den Käse und da lauscht jedes Sushi und Ding irgendwo stehen, wenn du da dran sein kannst. Und ja, dort ist der Wald. Das ist für mich halt so der eine Gegenpol und das genieße. Und so bin ich eigentlich zum Punkt gekommen, dass ich, also Klimaschutz ist für mich klar geworden, Nachhaltigkeit allgemein und wo kann ich mit meinen Talenten, mit dem, was ich tue, den besten Beitrag leisten und auch, was macht mir Spaß? Also so die Kombination, was tue ich gern, was kann ich gut, womit kann ich lernen, so Ikigai, sieht man, könnte man vielleicht auch klein sagen, so dieses japanische Ding, das habe ich für mich dort schon gefunden gehabt und habe dann gesehen, ich möchte jetzt machen, was auch mit der Waldbesitzern selbst zu tun hat. Also ich möchte nicht wieder irgendeine abstrakte Technologie machen, wo, also so yet another layer of abstraction, wo du eine Business-Prozess-Optimierungssoftware für irgendwas machst, sondern ich möchte jetzt tun, wo ich wirklich mit dem Waldbruder oder mit der Waldbesitzerin was Zimmer schaffen kann und auf der anderen Seite diese Software-Seite her. Ja, und so hat sich das dann eigentlich entwickelt, ja.
Spannend, spannende Reise vor allem, der ganze Werk und mit diesem Grundgedanke. Sorry, wenn ich kurz noch einhake, ist mir jetzt gerade auffallen, denkst du in dem Fall, weil du gesagt hast, das ist beim Holzer unrentabel oder unskalierbar, denkst du in deiner Freizeit, ja okay, Freizeit wahrscheinlich weniger, aber generell in der Arbeitswelt denkst du immer in Zahlen, sagst okay, das ist die Arbeitsstunde, das rentiert sich nicht. Ist das für die alles skalierbar?
Nee, also ich bin ja überhaupt nicht der Zahlentyp und der Geldtyp, das ist dort sind andere Leute, die diese Stärke haben, auch in meiner Firma. Für mich ist es der Mensch, ist es das Team, schaffen von der Umgebung, wo man sowas machen kann. Das ist das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht und auch schon diese Vision her, wo teilweise ein bisschen verrückt ist und deren hinterherrennen, egal, kostet es, was es wolle. Teilweise, wo fast, kann auch teilweise fast ein bisschen rücksichtslos in die Richtung gehen. Das ist mein Part. Aber mit uns sind halt witzig, weil ich ich bin ja nicht der, der den Znünner kauft. Also ich gehe ja auch mit dem Kollegen, er fragt mich, gehst du mit? Ich kaufe den Znünner, wir essen den Znünner miteinander, wir gehen wieder hoch. Ich bin müde, ich habe geschafft, ich habe nichts verdient, er hat das Holz und ich zahle im Prinzip, dass ich mit dem Holz gegangen. Ja. Und trotzdem ist es super und da kommen halt auch ganz andere Sachen wieder zurück, weil logisch, das tust du nicht mit dem Geld und wenn du mit dem Kollegen noch Mann gehst und du halt der bist, der da den Znünner zahlt, dann zahlt der dran, der stellt halt wieder mal so sehen
wird. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber da könnte man gerade ein Tourismus-Package schüren, weil ich glaube, viele Leute, die viel Geld haben, würden viel Geld zahlen für sowas, dass sie sowas vielleicht leben dürfen, um mit so einem Bauer mal ein Holzfäller, ein Holzschneider, keine Ahnung was. Also ich weiß nicht.
Also der Job noch gibt es einer, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, da können die Freunde zum Hören sich auch anmelden und können dort zahlen, dass sie mitgehören dürfen. Dann dürfen sie einen kleinen Rechen, dürfen einen kleinen Bühler aber ihr Kratzer und der hat das gemacht als Tourismus Package.
Wer macht geil. Das?
Chopano.
Chopano.
Chopano,
okay.
Ja.
Ah, okay.
Weißt du mal, wie der Horst Gerbert oder so.
Weil das fände ich noch eine witzige Idee, weil dieses, weil kurz erklärt, really nur, ganz kurz. Auf der einen Seite geht's ja um die Monetarisierung für die Waldbesitzerinnen, oder? Auf der einen Seite, dass man mit den Wäldern auch was verdienen kann im positiven Sinne, aber es hätte diesen Effekt, dass man die Wälder ja auch schützt mit der Bezahlung der Waldbesitzerin, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage. Und auf der anderen Seite geht es ja auch um Unternehmen oder Firmen, die auch sogenannte Credits kaufen können. Genau. Könntest du das nochmal ganz kurz erklären? Also wirklich ganz einfach?
Ja, also ich gehe nochmal kurz was zurück und wir sind ja ein Social Enterprise oder auch ein Impact-Unternehmer. Und wenn du ein Impact-Unternehmer hast, dann geht es um eine Veränderung, was wir erzielen wollen. Das ist mein Motivator als neuer Impact-Unternehmer. Ich möchte eine profitable Firma bauen, wo auch eine Veränderung in der Welt erzielt. Das heißt, warum als du das tust, hat auch mit der Veränderung zu tun. Die Veränderung, die ich und wir alle Betriebe glauben, ist, dass Ökosysteme einen Wert haben. Also es ist die Ökosystemleistung, nämlich, dass der Wald wächst, dass der da ist, dass zu dem geschaut wird, dass man da die Bäume pflegt, dass man das Holz nutzt. Das sind, dass man Naherholung, dass man Mountainbiker kann. Das ist das, was im Moment monetär nicht bewertet wird. Man kann, das einzige Ding ist, man kann einen Baum umschneiden, dann kriegt man fürs Holz ein Geld. Alles andere ist nicht da. Und das muss sich ändern. Das heißt, wenn diese Veränderung stattfindet, das ist die ganze These, wenn die Veränderung nicht passieren würde, dann sind wir pleite, dann können wir zutun. Aber wenn diese These stimmt, dass so wie CO2-Emissionen einen Preis kriegen werden, dass da so einen Preis kriegen wird für die Leute, die Hüter dieses Ding sind und die Arbeit, die sie tun, dann sind wir eine Plattform, wo auf der einen Seite das Geld von denen nimmt, wo die Umwelt verschmutzt, sage ich mal, oder wo schwierig vermeidbare Emissionen sind. Alle müssen zuerst reduzieren, das ist eh klar. Und dann kriegen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, wo was verändert, kriegen die was. Also das ist auch ganz wichtig bei diesem CO2-Zertifikat-Thema. Für Erz, wo sie nichts ändert, wo es so wie alle gesehen ist, gibt es nichts. Also muss sie immer jetzt ändern. Und das heißt, wenn eine Waldbesitzerin, Waldbesitzer sich verpflichtet, mir ändert jetzt das und das, dadurch passiert das und das, dann kriegt sie für diese Veränderung Zertifikate, die dann verkauft werden können der Unternehmer. Und das ist eigentlich das ganze System da dahinter. Wir haben halt eine Plattform, wo auf der einen Seite diese Veränderung misst im Wald, das dokumentiert und auch sicherstellt, dass man da dann nicht beschießt. Und auf der anderen Seite der Firma ermöglicht, diese Claims, heißt das, zu verwenden. Also da gibt es ganz viele Gesetze, wofür es zukommt. Das eine ist zum Beispiel diese EU Green Claims Direktive. Ich kann nicht einfach sagen, das ist klimaneutral oder das ist jetzt ein klimapositives Bier, weil das hat Emissionen erzeugt. Ich kann sagen, hey, das Bier hat jetzt so und so viele Emissionen erzeugt. Wir haben schon probiert zum Reduzieren durch Ökostrom, durch was weiß ich was, die Menge, aber eine gewisse Menge bleibt übrig. Wir übernehmen die Verantwortung und wir haben im Gegenzug Waldflächen in dem und dem Umfang unterstützt. Und dann ist das dem Konsumenten gegenüber, der Konsumentin, a truth in claim, eine wahre Aussage. Und ich kann nicht einfach sagen, klimapositives Bier, weil ich habe Regenwald in Uganda gepflanzt. Mhm. Und das ist der Change. Und da sind wir eigentlich so eine neue Generation von den Klima- und Zertifikatsfirmen, weil auch alte und andere hinter einfach sehr viel Missbrauch betrieben.
Ja, das klassische Thema Greenwashing.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja nur eine Gratwanderung, immer wieder mal zum sagen, ja super, auf der einen Seite verschmutzen sie und dann kaufen sie da und billige Zertifikate, um das wieder wettmachen, was sie eigentlich da irgendwie, wo sie die Umwelt verdrecken, nachhaltig, oder?
Ja. Halt, das sind genau die Fragen, oder? Wir sind ein Startup, wir sind im Moment auch noch auf Investoren und Investorinnen angewiesen, weil bis wir unser Gewinn machen, wo sich das ausgeht, das braucht noch, was weiß ich, 2-3 Jahre, je nachdem, wie genau, dass wir da wachsen. Und das heißt, wir und auch die Waldbesitzer brauchen die das Geld eigentlich. Aber jetzt im Rohr mal, im Rohr Anfrage, da geht es um ein Autorennen, wo schon lange ist, und die sagen irgendwie, sie haben jetzt ein Umweltkonzept gemacht. Und würdet auch gerne noch lokale Waldprojekte unterstützen. Und dann sagen wir, oh, puh, was tun wir da irgendwie? Halt, das Geld brauchen wir dringend und die hinter das Rennen sowieso und wie und was. Und das ist jetzt auch so ein Fall, den wir jetzt da mit unserem Ethikrat besprochen haben. Und die Grundfrage, die man sich stellt, ist, also do no harm, ist das irgendwie harmful, was in der Basis passiert? Und ja, muss ich sagen, fossiles Autorennen ist für mich 2024 nicht mehr tragbar. Du kannst über Elektroauto, über irgendwas irgendwie reden, aber irgendwie muss ich sagen, nee, das Grundbusiness, der einzige Weg ist, das muss weg sein, das muss verschwinden. Das heißt, ich möchte denen nicht erlauben, dass sie diesen Claim, wir übernehmen die Verantwortung und deswegen tun wir das, kann ich ihnen nicht erlauben. Aber ich kann jetzt mit ihnen reden und kann ihnen klar machen, hey, ihr müsst das reduzieren, ihr müsst aus dem Muster und könnt was tun. Aber ich kann ihnen diesen Claim nicht anbieten. Wenn jemand ein Konzert hat und sieht irgendwie, hey, weil 1% ist das Rennen nur selbst, 99% sind die ganzen Leute und alles, was rundum ist, das bisschen Benzin, was man da verbraucht, ist im Vergleich zu dem, dass die ganzen Leute reinkommen, da vielleicht ist das ein Viertel. Das Problem ist der ganze, was drumherum passiert. Und jetzt siehst du, bei einem Konzert hat das Konzert vielleicht auch gleich viele Emissionen und es kommen noch viel mehr Leute an und hat eigentlich viel der größere Fußabdruck. Und dort muss ich sagen, ja, also Konzerte, also das funktioniert doch für alle auf der Welt. Weil wenn jetzt jeder Autorennen fahrt und fossile Energie, das tut nicht mehr weh. Aber wenn jetzt irgendwie die Leute Musik und Konzert hinter sich, das ist ja Joy. Und Sportzuschauer ist schon Joy, das gehört bei Menschen dazu. Aber das heißt, da ist jetzt für mich definiert der Grad Kompensation oder Übernehmung von Klimaschutzprojekten für ein Konzert ist okay für mich. Aber jetzt für ein Autorennen muss man andere Werke finden, wie man bei denen das educated kann, dass das Klimaschutz wichtig ist.
Denn gut, wie widersprüchlich ist denn die Klimakonferenz?
Ja, das ist ja so oder so eine Farce.
Also oder? Das ist doch hoch, oder?
Also
aber müssen wir jetzt da nicht groß und Ding, aber das ist ja dann auch die wirklich eine Farce, wie du sagst. Ne?
Ja.
Also auf der einen Seite das. Und da gibt es ja das andere Beispiel noch, was ich auch davor gehorcht habe. Ich glaube, ich habe ja auch ein Angebot gekriegt von einem Unternehmen in Höhe von 200.000 Euro. Für, die wollten eine Gutschrift kaufen, oder? CO2-Gutschrift.
Ja.
War das nicht auch so ein Beispiel, wo du dann auch daraus gelernt hast? Weil auf der einen Seite bist du ja auch so, dass du musst ja irgendwie lernen finanziell auf der einen Seite und auf der anderen Seite willst du den Klima nicht verkaufen.
Ja, also das ist ähnlich, also solche Beispiele gibt es viele. Das war auch ein ähnliches Beispiel, wo du für Sachen nicht, es darf kein Freikaufer sein, sondern du kannst sagen, ich übernehme die Verantwortung für das, was passiert und gleichzeitig fange ich an, mein Verhalten zu ändern. Und dann ist es okay, dass du das machst. Aber wenn du diese Intention der Veränderung nicht hast und wenn du nicht abkaufst, dass das irgendwie sich so grundsätzlich ändert, dann hast du komplett verloren. Also dann ist es nicht ehrlich. Darum musst du alle zuerst reduzieren. Also SBTI ist so ein System, Science Based Targets Initiative, wo sie forscht, hat Zimmer geschlossen hin. Wie können wir das am besten unterstützen? Und dir sagen, bevor du nicht 90% verdienst, deine Emissionen eingesperrt hast, musst du gerne nicht anfangen, um andere Sachen zu machen. Du musst zuerst anfangen, einsperren. Und dann kannst du auf dem Weg, wo du am Einsperren bist, kannst du schon Gutes tun und kannst Projekte unterstützen. Aber zuerst alle reduzieren und erst nachher kommen die anderen Sachen. Und das sind halt so ein paar Grundsätze, wo man sich da entwickeln muss und wo man wissen muss, dass das funktioniert.
Und das wird ja so oder so, wohl oder übel, so kommen müssen, dass Firmen bis aufs Maximum einfach reduzieren müssen, oder? Aber das ist für mich dann die Frage, wer kontrolliert das, dass die wirklich das Bestmögliche gemacht haben zum Reduzieren? Kann man das wirklich begutachten, beobachten, dass es wirklich das Bestmögliche ist, was die Firma versucht hat?
Also da gibt es ja gute Standards, Greenhouse Gas Reporting, SBTI, wo die Regeln ganz klar definiert sind und wo sich so ein Konsens entwickelt. Und die Firmen übernehmen schon wirklich gut die Verantwortung. Also wir haben ein paar super Beispiele, wo da dran arbeiten und die Großen erfolgreich, wo sie es vielleicht auch eher leisten können, die sind da ganz klar auf dem Pfad, weil die Gesetzgebung ist sonnenklar und wir sind einfach auf der Autobahn, wo man mit 130 auf den Stau zufahren, wo dem Vollbremsen kommen wird, was unsere Emissionen angeht. Also, und die Großen wissen, dass das passiert und die bereiten sich so auch vor. Aber die Vollbremsung, wo man da anlegen müsste, die ist schon brutal. Also dort wird man Angst und Bang davor.
Die Kurve ist schon wohl spitz, oder?
Ja, also das ist...
Das war eine Spitzkehre. Ja, weil aber so wie ich das jetzt bei dir raushöre und da bei dir habe ich echt, ich finde die nach wie vor sehr, sehr interessant. Also würdest du uns schon auch eher Hoffnung geben, dass es du so auch gute Firmen gibt, gute Leute gibt, gute Initiativen gibt, mittlerweile auch gute Standards?
Ja, halt sowieso du... Wenn es darauf ankommt, dann hat der Mensch kratzt schon die Kurve. Halt, wenn du siehst, so was, dass wir da alles irgendwie fähig sind, wenn man das will als Menschheit, das ist unglaublich, oder? Wenn du siehst, was im Bereich künstliche Intelligenz läuft, wenn du siehst, wo Corona gekommen ist, wenn dann plötzlich diese Impfhersteller gibt es auf einmal drei, wo so Dinge kommen. Man schafft so einen FFP2-Maske auf der ganzen Welt machen und Züge. Und wenn es hart auf hart kommt, dann kratzt man Kurve. Und die Frage ist halt, wie groß muss der Druck sein? Und wie tut man mit ein paar Idioten von Putin und Co. angefangen, wo eigentlich auf der Welt bloß Unfrieden stiftet. Und es hilft nichts zum Warten. Wir wüssten eigentlich alles, was wir tun müssten. Und die anderen sollten vielleicht anfangen, aber wir müssen es halt einfach selber anfangen. Und ich meine, ihr tun das auch. Also so wie ich wahrnehme, wenn jeder in dem Bereich, wo er ist, so handelt, dass es für alle auf der Welt funktioniert, dann funktioniert es einfach auch für alle.
Also ich schon, Matthias. Du?
Definitiv.
Tust du irgendwas?
Ja.
Schon?
Ja.
Das haben wir ja auch schon mal gehabt. Und vielleicht noch ganz kurz. Ich finde auch wichtig, dass wir noch kurz erwähnen, dass man, und da haben wir glaube ich auch mal drüber geredet gehabt, dass man nicht nur immer mit dem Finger auf Unternehmen zeigen darf und auf andere zeigen darf, sondern dass man mal auf sich schaut, was kann man für sich vielleicht nur das eine oder andere.
Warte, ich glaube, das ist schon mal klar. Aber dort bin ich ja dieser Meinung, dass zum Beispiel eine Dieselsteuer, das der kleine Mann einfach hart trifft, ein reicher Mensch betrifft es nicht.
Ja, natürlich.
Da geht es um Gesetze und Sachen, so wie die Politik entscheidet, wo einfach Leute, die keine Gutverdiener sind, die Otto Normalverbraucher sind, im Prinzip die am meisten blüten unter dieser ganzen Sache.
Natürlich.
Wenn ich 1 Million Euro im Jahr verdiene, dann interessiert es mich nicht, ob der Diesel jetzt 20 Cent teurer ist oder wie auch immer. Und dort sollte man halt irgendwie, wie soll ich sagen, pragmatisch vorgehen.
Und sozial gerecht.
Genau, sozial gerecht in eine Richtung gehen.
Aber Simon ist, dass man mal sieht, ich muss nicht mit dem Auto fahren, ich kann mal mit dem Rad gehen.
Voll, ja.
Du, ich kann auch mal mit der Öffis fahren. Du hast es auch mal probiert mit diesem Zeitmanagement. Du hast ein Zeitmanagement-Modell einmal eingeführt, wo du gesehen hast, ich glaube, 30% für Day-to-Day-Operations, ich glaube, 10% Sales, 10% Investoren und so weiter. Dass man halt so mal versucht, in sein Daily-Tun irgendwie so Sachen implementiert, wo man sagt, kann ich zumindest das eine oder andere, wo ich vielleicht auch dazu beitragen könnte, zum
Ja, eben also den am meisten kann man ja auch mit Kaufverhalten beeinflussen, was man tut. Und auch dieses Eintreten von Klimaschutz und alle auch klar, dass man auch darüber redet, dass man dieser Druck und diese Change in der Bevölkerung hat. Also kann jede und jeder einen Beitrag dazu leisten. Und trotzdem, vielleicht gerade eine Sache, was mir einfällt, wo mich auch Ihre Meinung dazu interessiert hat, was auch so ein super spannender Fall ist. Jetzt hat es ja die Klimakleber gegeben, wo sie ja auf der Straße angeläubert sind. Und dann sind die dann ja nachher die Bali gesurfen geflogen. Und ja. Jetzt, wie gehst du da damit um und wie tust du so eine Situation auseinander für dich? Da werden wir ja auch gefragt und da muss ich eine Meinung dazu her. Und ich habe mir das zum Beispiel los, oder was ist jetzt da zum Beispiel Ihre Meinung? Das würde mich interessieren. Ich kann übrigens sagen, zu was vom Schluss, dass ich komme, aber kann man das oder kann man das nicht?
Naja, magst du?
Ja, kann ich.
Okay. Oder, naja, für mich, das haben wir auch gehabt. Ich tue mir generell schwer, wenn's so übertrieben militantisch wird, wenn es extrem ist. Sie haben sicher, ich verstand das schon, sie haben gute Absichten dahinter. Ich finde aber, dass diese Absicht, speziell jetzt bei der Klimakleber, eine zu starke negative Ausprägung mit sich schwingt.
Gut, das ist die Form des Protests. Jetzt sind wir uns einig.
Das
ist eine Mini-Form von Protest. Das ist ja eine subjektive Entscheidung für die einzelne Person. Ja. Ist eine Mini, aber die haben jetzt einmal diese Art des Protestes gewählt. Das ist die erste Frage.
Aber ich glaube, dass sie mit der Art dieses Protests generell nicht das bewirken wollen, was sie eigentlich im Guten vielleicht wollen.
Aber wie bringst du Leute zum Nachdenken ohne extreme Maßnahmen zum Ziehen? So, du musst für eine extreme Notbremsung, die wir ziehen müssen, was Emissionen anbelangt, musst du eigentlich eine extreme Maßnahme vollziehen und ein extremer Protest, weil es ist auch nicht es ist ein scheiß PR, es ist völlig nach hinten losgegangen, die Klimakleber hat jeder gehasst, oder viele haben sie immer gehasst.
Aber man hat halt drüber geredet.
Aber genau, man hat drüber geredet und es ist in der Wahrnehmung da, aber sie haben viel zu viel Häme gekriegt dafür und man hätte sich vielleicht im Vorhinein klar überlegen müssen, man muss eine extreme Maßnahme als Protestclub finden, aber eine Dose Suppe auf ein Bild werfen, das bringt auch nichts. Das ist völlig fehl am Platz, oder? Das ist völlig vorbei. Das betrifft das Klientel gar nicht. Es ist schwierig.
Der Punkt, was ich auch noch gemeint habe, ist vermeintliche Doppelmoral, weil
genau.
Nachher zahlen. Und dort muss ich halt auch sagen, das eine ist eine persönliche Entscheidung, wo ich als Mensch oder die Klimakleber, Kleberinnen, gesehen haben, okay, ich möchte jetzt wieder lang in Bali oder irgendwo sein und ich kritisiere eine Sache, wo falsch ist und deswegen kann ich das ja trotzdem auch kritisieren, kann aber auch sagen, ich habe auch das Recht auf Erholung und auf Urlaub und es funktioniert auch für jeder, wenn die vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mal irgendwo auf Bali im Urlaub gehen, wegen dem ist das ja nicht verboten, dass du irgendwie in Urlaub gehst. Absolut. Und dass du mit dem Flieger reinfliegst. Das heißt, auch wenn ich bin jetzt schon länger nicht mehr geflogen und ich vermeide es so gut, dass es geht, aber wenn ich jetzt mal normale Flüge, dann fliege ich auch mit dem Flieger und ich übernehme meine Verantwortung an anderer Stelle, aber ich kann auch trotzdem eine Sache kritisieren, wenn ich nämlich eine Regierung oder eine große Firma kritisiere für ihre Entscheidung als Einzelperson, denn das sind genau so Sachen, wo brutal schwierig sind und wo man nur bottom-up von der Einzelperson auslösen kann, oder? Weil genau das sind für mich die Punkte, wo diese Moralsache halt extrem schwierig sind, zum Auseinanderdividieren. Und wenn man das nicht ganz super filetiert, was ist warum und wie und was, dann kommt man da ins Küche.
Das sehe ich. Und das ist für mich schon fast eine philosophische Fragestellung in die Richtung, weil es ja nicht nur mit Klimaklebern und Co. zum Tor hat, sondern weil ihr oft diese Doppelmoral rauskommt und man oft solche Themen dann hernimmt, um gewisse Sachen rechtzufertigen. Genau. Aber man sich dann ja schlussendlich ja eh nur selber einen Pranger stellt, weil man ja das nicht zwingend hebt, was man nach außen irgendwie darstellt und diese Trennung so klar zu machen, weil ich hätte da ja auch überhaupt kein Problem, wenn es da eine Art des Protestes gäbe, zum Beispiel ja, dann überhaupt kein Thema, aber so wird es dann halt schon ein bisschen schwierig, auf der einen Seite Klima kleben und auf der anderen Seite dann ist für mich nicht immer ganz so plausibel.
Ja, du, und unterm Strich kann man eh nur das glaube ich, das Beste machen für sich selber, wie man sich vorstellt. Aber wenn man protestieren geht, wie du gesagt hast, so in die militante Richtung.
Sind da schon mal bei Fridays for Future gesehen zum Beispiel?
Nein.
Das kann doch mal auch nicht. Also ich bin auch nicht gegangen, weil es mich interessiert. Ja. Also ich bin ich gehe viele Sachen, weil es mich einfach interessiert. Und muss ich aktiv mitmachen, okay, wenn es mir gefällt, why not? Aber ich finde, man sollte das einmal tun. Und auch, ich bin ja auch in Berlin, bin ich mal bei so einer Klimakleberaktion live irgendwie dabei gewesen, weil die gerade hergekommen sind. Und das ist für mich total bedrückend gewesen. Und sieht das irgendwie auch gesehen her, wie das für die Leute ist, die auf der Straße gewesen sind und wie man die angefluchtet und wegzehren und was auch immer was alles hat will. Und auf der anderen Seite auch verstanden, wenn irgendwelche dahinter dann die Leute, die du gesehen hast, aufgehoben worden sind. Und ich kann bloß den Tipp geben, ja, schaut, dass sie da mal dabei sind. Oh, die eine Weile lang, ich habe es jetzt wieder abgestellt, aber ja, letzte Generation Newsletter und irgendwelche Telegram und irgendwas Gruppe dabei sind, um das einfach mal erfahren, wie das ist. Und ja, dann hat man eigentlich viel ein besseres Gefühl. Und von denen, am Ende vom Tag sind es alles bloß Menschen, oder?
Mhm. Ja, und da gibt es ja auch die Großeltern, wo auch mit dabei sind.
Ja, es gibt die Parents for Future. Du hast das Großeltern.
Ja, Großeltern for Future. So.
Parents for Future, oder?
Ja.
Echt?
Ich glaube, ja, sowas in die Art, ja. Irgendwie so auf die Art. Und ich habe aber auch einmal drehen müssen vor Ort für einen öffentlich-rechtlichen so eine Aktion. Und aber wie du siehst, das Bedrückende, das Ganze. Es ist ein Wahnsinn. Aber, und die älteren Leute haben dann auch gesagt, okay, das, was die jetzt da gerade machen, wir standen zwar mit einer da, aber das ist nicht unsere Form des Protests, aber sie machen einen Protest und es ist wichtig, wir müssen da dabei stehen, weil es geht um unsere Kinder.
Solidarität.
Und wir können uns genauso solidarisieren und mit allen Leuten. Und ich verstand jeder Mensch, aber der sich da aufregt und voll die liebe glücklich sie und halt einfach gesagt dann, ja, und sie hat Verständnis auch für beide Seiten und so, aber ja, und unterm Strich geht es einfach so nicht weiter und man soll halt was machen. Und das ist ja, wie du gesagt hast, ja, so beide Seiten zu sehen und aber auch Solidarisierung von anderen Leuten, die sagen, okay, das ist nicht mein Protest, aber es gibt einen Protest und ja, da muss mehr sensibilisiert werden und mehr in der Öffentlichkeit oder Öffentlichkeit wirksamer das Ganze ja auch gemanagt wäre.
Und noch nicht immer nur das Schwarz-Weiß, sondern wie du es gesagt hast, ja, du vielleicht auch mal dort vorbei schon, das einmal vor Ort miterleben, was da dahinter schon mit deinen Leuten mal reden, warum sie wirklich gewisse Sachen machen, um einfach mehr Tiefe zu kriegen in diesem mehr Urteil vielleicht, was man halt auf gewisse Situationen hat, weil ich selber war jetzt auch noch nie bei Fridays for Future, wäre vielleicht auch noch ein Thema. Jetzt sind wir schon über eine Stunde dran, eine Stunde zehn, oder? Total,
wie schnell wie lange tun wir, ne?
Solange wir eigentlich Bock haben. Aber
ich habe gedacht, sorry, dass ich das so unterbricht. Ich finde auch den Alles gesagt Podcast auch super spannend. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Das ist immer die Frage, wie lange das geht, oder?
Wie lange es geht. Ich glaube, die längste Folge ist, ich weiß nicht.
3-4 Stunden?
Nee, ich
glaube, 8 Stunden
sogar, ja.
Echt?
So irgendwie so gegangen und es, keine Ahnung, was da ihre Zeitlimit ist.
Ich meine, ich weiß nicht, ob du der große Gatsby kennst, der Vorarlberger Gatsby.
Nee.
Der Dieter der Sapper.
Nee. Ja.
Der hat schon Zeit vorgelegt. Das ist jetzt der Gast gewesen vor dir.
Ja.
Er hat Events, macht die Mode Nacht Storyberger.
Okay. Ja.
Als Eventorganisator. Der hat was vorgelegt, schon eine kleine Plappertante.
Ja, gell, du Lauser. Das ist also 1:50
Du Lauser,
ja. Das war unser Rekord.
Ja. Also es geht, solange es geht. Aber ein Thema, wo du dich, und das wäre jetzt auch eine Frage so in die Runde, weil ich glaube, du hast da eher eine relativ klare Meinung dazu, so wie die Zukunft ausschauen könnte, die für jeden funktioniert. Das ist ja auch so was, wo du so ein bisschen mitverfolgst, oder, Jodok? Wie könnte die Zukunft ausschauen, die für jeden irgendwie funktioniert? Oder?
Ja, also das ist da hat mir der Mark Buckley ziemlich inspiriert. Der ist da so ein Botschafter von United Nations auch für diese Sustainable Development Goals. Und das ist so die Frage, er ist ein brutal guter Redner und macht auch so Motivational Talks für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, und der stellt dann die Frage, so quasi, how does what does a world look like that works for everyone? Or also, wie schaut das für dich aus? Also, wie schaut aus der Perspektive vom Jodok die Welt Tag für Tag aus, die für alle funktioniert? Und so halt so in positiver Form, wenn jeder an sich selbst denkt, ist dann alle gedacht, blöd gesagt, aber wenn jeder sich so verhaltet, dass es für alle funktionieren wird, dann funktioniert es so für alle. Und wir... Es gibt ja nur eine Zukunft und der ist da so Zukunftsforscher-Dinger und da bin ich auch schon bei so Futurism-Workshops jetzt bei Barna dabei gewesen, weil wir wissen ja nicht genau, wie es weitergeht und jetzt muss man sich auch in die Lage versetzen, wie es da weitergeht und dazu überlegt man sich verschiedene Zukünfte. Also es gibt nicht eine Zukunft, es gibt ganz, ganz viele Zukünfte. Das ist so wie eine umgekehrte Bombe, wo jetzt fürs die Äschle in alle Richtungen gehen können. Das kann richtig böse, dystopisch werden, so wie in einem Film auf dem Mars, wo du dann irgendwelche letzte Kartoffeln hast und rundum Stürme und Sonne und Trocken und alles. Und es kann aber auch irgendwie die andere Richtung gehen, wo du halt so Schlaraffenland, Paradies, Dschungel, was auch immer, richtig, richtig cool hast. Und dazwischen gibt es alle Varianten. Und um diese einzelnen Zukünfte sich mal durchzuüberlegen, oder auf, zum Beispiel auf eine Firma bezogen. Was ist irgendwie die schlimmste Zukunft, die passieren kann? Was ist die grünste Zukunft, die passieren kann? Was müsste man tun, dass das passiert oder nicht passiert? Das ist da eigentlich, das ist so dieses Denken. Und das ist da so ein kreativer Prozess, wo dieser Nachhaltigkeitsfirmen-Denken lernen ist. Wo super mächtig ist und wo man weiß, es gibt so exponentielle Technologie oder exponentielle Sachen, wo Erz kann ja so brutal genug schlecht werden. Da gibt es ja viele Beispiele, wo man sieht, es geht so krass der Bach ab. Es gibt keinen Grund, warum es nicht auch so krass wieder aufwärts gehen kann, dass es richtig, richtig gut wird. Aber man kann das natürlich nicht verschieben. Man kann es nicht sagen, ja, wir erfinden jetzt eine Wunderwaffe und plötzlich ist Klimawandel erledigt und deswegen tun wir weiter als wie normal. Sondern man muss das schon schauen, dass das weitergeht. Aber diese exponentiellen Technologien und auch das berücksichtigen, dass das passieren kann, das ist eigentlich eine richtig spannende Sache. Und was man eigentlich schon fix weiß, also hätte noch niemand gewusst, wo da dagegen redet, sind schon diese lokalen Zukünfte. Also, dass man das so machen muss, dass es in einem Radius von einem Menschen eigentlich gut funktioniert. Das hat schon mit teilweise Regionalität zu tun, mit Lieferketten, mit Sachen, dass diese Globalisierung und diese Wachstum Sache nicht mehr so funktionieren wird, da ist man sich einig. Man ist sich nicht ganz einig, welches Wachstumsmodell das es da braucht, aber dass es so regionale, dass es keine globale eine Lösung Zukunft gibt, sondern es ganz viele lokale, regionale Zukünfte gibt, das ist da und auch so eine gewisse Autonomie herrschen muss, weil das andere tut alles nicht rät, ja.
In dem Fall für jede Stadt muss sie hier, ich sage jetzt zum Beispiel Stadt Wien, Beton, Klotz um Klotz und alles versiegelt, wo man dann einfach sieht, okay, die sagen, gut, wir machen Urban Farming, Urban Greening heißt es doch, oder das ist Begrüner und so, oder man muss ja im Prinzip jede Stadt für sich selber ein Werk finden, was für sie funktioniert, oder?
Du kannst es nicht auf Kosten von anderen machen, du kannst auch nicht zeigen, dass du, wenn du bewusst Umwelt verschmutzt, dass du in Brasilien einen Baum pflanzest, du kannst das nicht kolonialisieren, weil du siehst, ja, dort ist aber billiger, wenn ich mit 10 Euro kann ich dort 10 Bäume pflanzen und bei uns kannst du nicht einmal das Nünner kaufen zu einem Ding gehen. Und darum ist es viel besser, wenn ich jetzt 10 Euro in Brasilien spende, das funktioniert nicht und du kannst doch nicht sagen, also in einem gewissen Kontext kannst du es schon machen, weil wir werden ja Produktion und Industrie Sachen brauchen, aber da gibt es, also in dieser Theorie gibt es ja nur so eine ideale Größe von Unternehmer, wo man sieht, wenn ein Unternehmer soll wachsen, bis es diese ideale Größe erreicht hat und es gibt welche, die sind zu groß, die müssen eigentlich wieder schrumpfen und andere sind zu clean, weil das wir voll automatisiert wird irgendwelche Möbel machen, dafür müssen wir irgendwie so und so viel Holz verarbeiten, sonst rentiert sich das nicht. Und darum wird es so Fabriken geben, wo mit CNC-Fräsen Zeug, Möbel und Zeug machen müssen. Aber muss die Firma denn so groß sein, dass sie ganz Osteuropa und Ding abdeckt? Oder ist sie so groß, dass sie für sich selber funktioniert und der Umkreis Westösterreich abdeckt? Mhm. Und das sind die Sachen. Darum wird es so Städte gehen und es wird da Städte gehen, wo irgendwie zubetoniert sind, aber muss denn das komplette Rindtal zubetoniert sein? Wahrscheinlich eher nicht. Oder?
Also in dem Fall eher weg von diesem globalen Gebilde, globale Konzerne, die dann wirklich regional agieren oder so. Oder? Ja.
Und was denkst du, wie die Zukunft funktionieren kann für alle? Hast du schon mal Gedanken gemacht dazu?
Ich mache mir viel Gedanken. Ja, ich mache mir viel Gedanken darüber.
Aber geschiede, meine.
Na ja, schon geschiede, schon klar. Ich sage jetzt selber, aber wir wissen nicht, was genau kommt, wie hart und wie schlimm oder wie gut das wird. Ich glaube, dass wir da in Vorarlberg schon sehr privilegiert sind in dieser Situation, die wir leben. Wir haben Wasser, wir haben Wald, wir haben alles, aber und natürlich auch noch bis zu einem gewissen Grad Borkenkäfer, Pilze, die sich in Wäldern verteilen aufgrund von dem Klima, wie es halt ist und so. So Sachen wir natürlich auch mehr. Ich bin eigentlich gerne ein Optimist und hoffe eigentlich, dass es in die richtige Richtung geht, aber gesamtgesellschaftlich sie ist noch nicht, dass es in die richtige Richtung geht, weil irgendwie der Tenor von außen ist, den ich höre, irgendwie noch nicht in die richtige Richtung geht. Und ich warte eigentlich auf diesen Punkt, dass es Leute endlich einmal checken, dass es so nicht weitergeht und eine Politik muss in eine andere Richtung gehen, die müssen Leute in die Mangelnähe, in die Zangnähe, Unternehmen in der Mangelnähe, in der Zangnähe. Unternehmen sind schon so mächtig geworden, dass sie sich einer Regierung, einer Politik nicht mehr unterwerfen lassen müssen. Die können, das ist der Wilde Westen für so viele riesige Tech-Unternehmen, die Politik in der Hand haben. So, das Blatt hat sich gewendet, wie es mir uns immer vorgestellt haben. Und solange das noch so ist, ja, bin ich noch nicht ganz so optimistisch, muss ich sagen. Ja.
Ich schon.
Du schon?
Ja, weil ich
du musst fast, wegen der Kinder.
Ja, auch, aber du hast so Sachen wie, du hast dich selber gefragt, ja, was kann ich hinterlassen? Du kennst das Thema und da glaube ich schon, dass von mir aus schon sich da so ein paar Sachen auftun und da kann ich nachher gerne eine Idee pitchen, die ich habe. Weil es hätte mich noch interessiert, was du da meinst. Es geht so, der Arbeitstitel ist Robin Hood. Mhm. So von den Reichen nehmen, den Armen geben. Weil schlussendlich ist leider sehr vieles monetär. Mit Geld könnte man mehr bewegen, oft, weil oft brauchst du einfach Geld. Und das Problem, wo ich oft sehe, oder die Challenge, wo ich sehe, oder das Gute, wo ich den oft sehe, ist, dass man irgendwann einfach zufrieden sein sollte zum Leben, weil wenn wir zum ersten haben und es geht eigentlich mega gut, denke ich, und das merke ich bei mir selber, und man kann den ersten Schritt nur bei sich selber machen, also ich kann ihn nicht nur ringsum fordern und bleibt dann schlussendlich stehen, deswegen ist der erste Schritt für mich der, wo ich sage, wenn ich es schaffe, das Leben so zum haben und es wird da jetzt mehr Geld reinkommen, das Geld da gerne weitergehen und noch was Gutes machen. Und für das haben wir auch diesen Podcast gemacht, beziehungsweise wenn wir ja auch da immer und immer wieder für das Thema Verein Sonnenblume und auch das Thema Help to Unify ja auch was machen, wo wir gerne was weitergehen. Und wenn wir zwei und dann nochmal ein paar Leute und nochmal ein paar Leute und nochmal ein paar Leute was Gutes tun, glaube ich, dass schlussendlich was Gutes rauskommt. Oder du hast diese unternehmerische Perspektive, du hast da diese politische Komponente auch teilweise mit reingebracht und ich bringe halt so meine persönliche Perspektive mit rein, wo ich sage, ich glaube, dass das schon auch vieles braucht, dass jeder selber einfach einmal versucht, zufriedener zu sein mit dem, was er hat und nicht, weißt du, wie ich meine? Also nicht nur mehr will und nur mehr hat und nur mehr Geld und nur mehr da und nur mehr da, sondern auch schon, dass das Ganze gleich zum Flüssen kommt. Geld zum Flüssen kommt und darum muss er dann halt diese Idee pitchen mit dem Robin Hood.
Also was glaube ich schon brutal viel geholfen ist, wenn du do no harm, wenn du aufhörst zum Sachen tun, wo andere schadet. Das ist das Wichtigste. Und dann sage ich, doing good ist auch on top und das ist natürlich auch super und wünschenswert, aber auch schon einfach zum Überlegen, ja, was tue ich da für einen Schaden? Oder muss ich den Schaden tun oder kann ich schadhaftes Verhalten aufhören? Oder kann ich das minimieren und was kann ich dafür tun, dass mein Umfeld so reagiert? Und ich finde auch die eine Frage gut, das sind bei LinkedIn, habe ich das auch schon gesehen, in der Bar, in dem Klimaspace da. So Kinder fragen, what did you do once you knew? Also so quasi, was hast du gemacht in dem Moment, wo du gewusst hast, was mit Klimawandel und was mit uns auf uns zukommt? Und bitte mach dich gefasst auf die Frage, wenn deine Kinder, die mal älter sind und die fragen, hey, Detta oder Papa, Mama, was hast du da, wo dir klar geworden ist, okay, Klimawandel ist real, wir haben ein größeres Problem auf der Welt, was hast du dort getan? Hast du jetzt anders gemacht? Hast du nichts anders gemacht? Weil das ist jetzt, sind wir genau in der Zeit, wo eigentlich die Entscheidungen zum Treffen sind, was passiert. Und ich habe da, glaube ich, eine gute Antwort, was ich sagen kann, was ich dort da her, wo mir das irgendwie klar geworden ist und wie ich mich verhalte her. Und auf die Frage sollte man sich eigentlich instellen, dass mit 10, 15 Jahren deine Kinder auch die Frage würden, hey, erzähl nochmal, was hast du dort da, wo das klar geworden ist, oder?
Mhm. Ja, absolut. So könnte man den Podcast-Titel nennen, was hast du gemacht?
Mhm.
Fragezeichen. Ja. Wäre das was?
Ja. Ja. Das ist schon ein guter Gedankenanstoß.
Was hast du gemacht? Fragezeichen. Mhm. So dieses, das Ende dieses tollen Gesprächs ist.
Mhm. Glück. Machen wir den Sack zu.
Oder wie hat der bei Little Hawks gesagt, ganz zum Schluss, gibt's nur irgendwas, was du loswerden willst, Jodok oder Matthias oder Mika? Gut, dass du mich selber fragst, aber gibt's nur irgendwas, was du in diesem Kontext nur loswerden wollen würdest?
Dass mir, also die Vorarlberger Heid mit allen ihren Vor- und Nachteilen und drum auch Dialekt-Podcast, das solche Thema voll guter Platz dahin, dass ich da eigentlich auch voll positiv überrascht gewesen bin, weil wir hinter dieses kollektive Knowledge immer alle, wir wüssten alle, was da zum Tun ist und dass man sich da gerne so auf große internationale Forschung und Zeug machen tue, sondern wenn mir Leute das wie mir Zimmer hocken und ich tue das ab und zu mit anderen Freunden über solche Themen reden, man muss ja nicht irgendwie depressiv sein, man kann das ja positiv tun, dass das ein ziemlicher Wirbel macht und dass das auch eigentlich auch der Beitrag für Ö und für Ös ist und ich das Feedback eigentlich auch regelmäßig kriege, dass das mit den Leuten jetzt tut, weil das ist doch nicht so populär, dass wir da eine als White Male Guys from Lechzerwald in Dornbirn irgendwelche Weisheiten rausposaunen. Aber in Wirklichkeit über so Sachen.
Wer wenn
in
mir?
kann jede und jeder, wenn man eine ganz normale Runde zusammenhuckt, auf die Schlüsse kommen. Und das ist für mich schon so der Gegenpol von der Bubble, wo jetzt halt da irgendwie Bashing und Fremdenfeindlichkeit und homophob agiert, wo du einfach sagst, wir sind besetzen da ganz andere Themen, wir reden da ganz anders und das ist genauso salonfähig, um über solche Dinge zu tun. Und darum möchte ich eigentlich alle, wo das so loset und sich da inspiriert darüber fühlen, zu motivieren, zum solche Gespräche auch mal im Freundeskreis führen und die Offenheit dafür zum Her und dann aber auch die Muße her, um das wirklich bis zum Schluss durchdiskutieren, also so ein Klimakleberbeispiel oder Verleihung von einem Frauenpreis oder verschiedene Sachen. Wo
der Preis an sich, meinst du?
Ja, und ich am Anfang auch gelacht her und den Herrn damit beschäftigt und mit der Künstlerin, mit den anderen Leuten, muss ich sagen, hey, was bin ich, bin auch ein Lappen gewesen, bin da auch gefallen und habe irgendwie auch gesehen, irgendwie hahaha und witzig und hat sich meine Meinung irgendwie im Nachhinein schon geklingt, weil man darüber geredet hat.
Weil? Was ist da dahinter? Weil es schaut sehr.
Das zweitletzte Ding, also das allerletzte Ding, sind wir dort dran. Ich habe mit der Verena Konrad hat dazu einen guten Artikel geschrieben. Und die ist jetzt als sehr belesene und wohl durchdachte Frau, wo gesagt hat, irgendwie, hey, ihr Typen ist ja wieder logisch, dass man das irgendwie da noch macht. Und das ist eigentlich ein Ohrstaat für so einen größeren Kreis raus. Und man hat sich da was überlegt. Und es war eine Künstlerin, wo sie das überlegt hat. Und eigentlich, wie man das, das ist, hat auch nichts mit Toleranz zu tun und sagt eigentlich, ein Teil von dem Problem und hat ganz wenig mit Respekt für irgendwelche Künstlerinnen und Ding zu tun. Und das war auch im Vorfeld schon ein Klindana, aber spricht eigentlich auch für ein total intolerantes System, wo sich andere Leute auch Gedanken gemacht haben und wo das so also gefundenes Fressen ist. Und zum da irgendwie auch nochmal draufschlagen und sage irgendwie hahaha und hintergesehen und irgendwas, da habe ich mich auch im Nachhinein auch wieder gerade richten müssen und sagt es denn auch zu Leuten, ich habe jetzt 10 Stunden und habe gelacht und hey, Mensch, was bin ich für ein Depp, ich bin da auch wieder reingefallen. Und ja, drum Toleranz hilft, glaube ich, schon ganz viel da, oder?
Absolut.
Zwei Sachen, wenn jetzt auch jemand zulässt und sagt, ich würde auch gerne was Grünes, was Gutes, was Nachhaltiges tun, kann man sich bei euch irgendwie initiativ bewerben? Ihr habt zwar jetzt nur unter anderem eine Jobstelle ausgeschrieben, aber gäbe es da irgendwie was Gutes, was man tun kann, diesbezüglich jetzt direkt mit Trill in Verbindung gesetzt oder generell so, dass du sagst, hey, falls du interessierst, schon dort und dort noch oder machen wir mal da oder...
Also wir haben das Glück, dass wir sehr attraktive Arbeitgeber sind, weil wir was Purpose-Driven machen, weil wir eine super Arbeitskultur haben und wir haben auch zum Glück einen guten Bewerberinnen und Bewerber Zulauf. Also wir haben da teilweise über 100 Bewerbungen für Stellen, wo wir da dahin hin.
Wow.
Kleiner Hinweis für andere Firmen, dass das durchaus für junge Leute spannend ist. Was wir machen möchten, ist, wir sind da im Roststall, immer gesehen. Wir haben da ein wunderschönes Coworking-Bürospace, wo wir uns so über Leute freuen, die vielleicht mit uns den Raum auch, suchen möchten. Wir tun das eigentlich nicht aktiv bewerben, wir haben keine Immobilienanzeige, wir lassen das viral wachsen, wir haben 4-5 Leute, die ab und zu da kommen. Also da ist dann Platz für Leute, die in diesem Impact Space was machen möchten. Das ist jetzt, was ich einlade. Wir haben ab und zu Veranstaltungen, die sind eher Undergrounds, Hidden Tickets, von kulinarischen bis musikalischen Ausflügen, die wir machen. Da werden wir vielleicht mal was mit Ö, werden wir über Ö mal was streuen. Ja, das sind eigentlich die Sachen, wo wir da wichtig sind und schon, dass wir Initiativen halt fernen, ja.
Und wenn da, also was mir jetzt ja auch neu angefangen ist, wir fordern bei unseren Gästen ja immer gewisse Challenges.
Genau, zum Beispiel
das Beste kurz am Schluss, oder?
Die letzte oder die nächste Challenge, die wir jetzt angehen müssen, ist.
Warte mal, wenn das rausgeht, ist noch nicht vorbei, aber. Naja, kannst du
auch. Nein, ist noch nicht, okay, nein, ist noch nicht vorbei. Dombiner Marktplatz.
Müssen wir
bei der Modenacht, wir zwei Johnnies
in
Unterwäsche dort eine Runde drehen auf dem Laufsteg.
Weil wir gesehen, wir stellen uns für alles mehr oder weniger zur Verfügung. Wir stellen uns in den Sinn der guten Sache. Ich Verein Sonnenblume, Help to Unify, haben wir schon gesehen. Und gesagt, wir werden auch keine Gage gerne, sondern wir wären nur froh, wenn das Geld da erklärt, was zusammenkommt, eben für die Sache, wo wir einfach unterstützen. Mhm. Und das wäre so, jetzt keine Aufforderung an dich, aber du könntest auf uns zugreifen, zum sagen, okay, ich hätte da schon was, sei es heuer in Jopano, was ich gehört habe.
Oder Bömle-Pflanzer,
mal eine Waldtour machen. Ja, Waldübernachtung, weiß ja nicht, ob ich das überlebe.
Brauchst du nicht?
Ich weiß das nicht. Keine.
Du warst nicht im Bundesheer, gell?
Nein, aber Rotkreuz.
Ach so, ja, was gut.
Wenn euch was passiert, ich bin euer Mann.
Aber so, sagt es im Zelt oder im Wald, so übernachten.
Kein Problem.
Ja, eben, aber. Das war das eher so Waldübernachtung, eher ein kleines Spaß, dass du da Schiss hast, oder ist das jetzt was?
Also zuerst war ich auch schon am Campingplatz. Was ich noch nicht gemacht habe, war jetzt irgendwo an einem Gipfel mal irgendwo was zu tun. Mit der Höhe ist jetzt auch nicht so mies. Aber ich weiß nicht, ob du jetzt ad hoc schon was hörst für uns. Also, sagst, Leute, ich habe ganz klar was für euch.
Also ja. Ich tät schon jetzt auch mit Waldbesitzern, was früher so wichtig ist, ist sag, diese gelingende Vernetzung zwischen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern und auf der anderen Seite und Firmen und Personen, weil die von dieser Urgency vom Wald nicht viel wissen. Und da machen wir immer wieder so Waldaktionen. Mhm. Und da würde ich euch mal mitnehmen, da könnt ihr vielleicht auch mal was drüber berichten.
Unbedingt. Wir haben
so ein paar so Försterporträts entwickelt, weil das sind ganz außergewöhnliche, tolle Leute, das sind unsere Helden, also in unserer Story sind das die Helden. Und ich würde euch da gern für eine Aktion mit denen missbrauchen, das werde ich mir nicht genau überlegen, was wir da für eine Sache machen.
Ist gut.
Und werde euch im Dienst vermutlich des Vorarlberger Waldvereins irgendwas machen.
Sind wir dabei?
Super, ja, machen wir.
Da sind wir fix dabei. Also wenn man in Unterwäsche eine Modenacht wahrscheinlich überlebt,
ja,
dann kann man sowas, denke ich, da hättest du sowas machen.
Modenacht?
Ja, in Unterwäsche. Da hätte Schusszelle auf dem Stich.
Frag für was?
Für die gute Sache.
Die gute Sache.
Nur für
die,
also nicht für uns. Also uns geht nicht um uns. Es geht nur um die gute Sache.
Also ich bin ja grundsätzlich bei jedem Blödsinn dabei.
Okay,
das ist ja schon
gut zu wissen. Hey, Jörg, wie war's? So das erste Mal in also ein Real Talk zum Haar in Real?
Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie 10% ungefähr losgefahren.
Schreit noch mehr.
Schreit auf jeden Fall. Ich habe mir aber vorher schon mal überlegt, ob wir mal so einen kleinen Bot, ich weiß nicht, was für ein Format, aber es gibt schon so ein paar Learning-Sachen, wo man wieder klar wird. Ich sollte auch ab und zu mehr mal im Blog mal was schreiben. Ich mag das Podcast-Format, liebt man eigentlich gut, weil ich da dann nicht viel nachdenken muss, weil das aussprudelt, schreibe ich viel mühsamer.
Okay.
Aber ja, ich mag Podcasts voll gern, war total angenehm mit euch und ja. Man beneidet über eine kleine Position, weil ihr das mit ganz vielen Leuten einfach so machen könnt.
Ja, weil, ja. Weil ja. Weil man das Geld nicht mehr braucht. Weil
man
es nicht mehr braucht. Schlussendlich geht es immer um Kohle. Wir brauchen sie nicht mehr. Lass uns über ein neues Podcast-Format nachdenken.
Ja,
voll. Lass uns das Thema Heldinnen, was du da vorher drunter gekaut hast, oder die Arts nochmal kurz off the record diskutieren und dann vielleicht irgendwo zu gegebenen Zeitpunkt mit einer Quer-Collab-Feature-Cooperation Geschichte irgendwas tun. Also da sind wir echt offen für irgendwas.
Absolut.
Auf jeden Fall, wir bedanken uns für die Zeit.
Danke
mich für eure Zeit und für die Möglichkeit, da ein paar Gedanken mit der großen Welt zu teilen. Danke.
Danke dir.
Danke.
Einen schönen Abend, einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.
Bis bald. Spread love and happiness.
Und ja, bis bald, meine
Ciao,
Lieben.
Ciao, Lebe.
Danke.